Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin das für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
Ja, herzlich willkommen. Machen wir direkt Kaltstart, machen wir ja, ohne Hörspiel.
Ohne Hörspiel, das ist jetzt ist die Zeit auch vorbei, also bitte.
Ja gut, herzlich willkommen hier zu Eisenbart und Meisendraht, dem interessanten, aber auch schönen Magazin für Eigenart und Literatur aus der Metropolregion, sage ich mal, erweiterte Innenstadt, also Nürnberg, Fürth,
Erlangen.
Was gibt's noch für Städte, Frau Meisendraht?
Höchstadt,
ja.
Frankfurt an der Oder.
Was ist mit Schwabach?
Schwabach ist aus dem Funkverbund aus. Das sollten wir erklären, wir sind von Radio Z.
Ja.
Das ist ein Sender im Nürnberger Hoheitsgebiet.
Fürth zum Beispiel, Langenzenn, da kann man auch Radio Z hören.
Ja, es wird weit gesendet. Ich weiß halt nicht, ob es bis nach Forchheim reicht.
Ich glaube nicht, mein Autoradio, ich bin natürlich mit dem Auto gekommen, E-Auto. Bin selber gefahren und irgendwann war der Radio Z weg.
Und das heißt, wir sind hier quasi auf dieser Bühne und eingeladen zum Büchereifest Forchheim, um so ein bisschen was von der städtischen Nürnberger Stinkeluft mit nach Forchheim zu nehmen und hier in das noch unbebaute Land hinein zu pusten.
Ja, wir wollen ein paar Tage ausspannen hier in dem schönen Schwimmbad. Wir haben Pommes mitgebracht. Was machen wir? Immer am vierten Sonntag im Monat stellen wir Literatur vor. Selbstgemachte Literatur von AutorInnen aus der Metropolregion, die wir jetzt schon oft genug genannt haben, Frau Meisendraht. Ja. Jeder weiß, was das ist.
Ja.
Und immer zu einem bestimmten Thema. Dieses Thema wird dann beackert und wir moderieren das in einer launigen Sänfte durch zwei Stunden hinweg und garnieren das Ganze mit Beispielen aus der Literaturgeschichte. Was ist heute das Thema, Frau Meisendraht?
Richtig, Herr Eisenbart. Das Thema heute lautet, passend zu dem, dass wir eben mit unserem Hofstab, nicht wahr, nach Forchheim ziehen und Literatur aus Nürnberg mitgebracht
Schwimmbad.
Haben. Schwimmbad. Sommerfrische.
Ach so.
Das Phänomen Sommerfrische, nicht wahr, wird ja hier landläufig gerne auch als Synonym für Tourismus benutzt, aber die Frage ist, lässt sich das denn überhaupt so sagen? Ist das das, was Sie denken, dass es ist, liebe ZuhörerInnen und ZuschauerInnen? Dem werden wir auf den Grund gehen.
Ja.
Und dazu hören wir Texte. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt gleich mit einem Text ein von einem uns sehr gut bekannten Autor aus Nürnberg, der sonst immer am Ende kommt. Kommt jetzt am Anfang, Bakowski. Matt S. Bakowski hat einen Text zur Sommerfrische geschickt. Der ist gut.
Und dann drücken Sie jetzt auf den Knopf.
Dann drücke ich jetzt gleich auf den Knopf und gelesen ist der von Juli Kling.
Ich war ein Suchender. Überall habe ich gesucht. Wusste nicht was. In Frauen, Männern, in Beziehungen, in Sex, in Vorbildern, in Beispielen. Gesucht in Lehrern, Büchern, Geschichten, in Religionen. Christentum, Islam, Buddhismus oder Hinduismus. Ich habe gesucht und gesucht. In Sekten und Okkultismus. Im Theater und in Filmen. Überall gesucht, ohne zu wissen, wonach ich suche. Wissen oder Erfahrungen? Frag mich nicht. In der Arbeit und im autodidaktischen Lernen habe ich gesucht. In der Angst, der Traurigkeit, der Wut. Gesucht in der Sucht und im Rausch. Gesucht in medizinischen Lösungen. Überall habe ich gesucht, ohne zu wissen, wonach. Ohne zu wissen, warum. Ich kam mit einem Splitter im Herzen zur Welt. Das wusste ich nicht. Dieser Splitter trieb mich an, machte mich zum größten Suchenden aller Zeiten. Kurzzeitig fand ich etwas, bis es mir aus der Hand glitt. Der Splitter im Herz blieb bestehen, der Schmerz nur betäubt. Und dann eines Tages, Gott musste einen guten Tag gehabt haben, war der Splitter weg. Die Suche war beendet und nur ich blieb zurück. Ich war so frisch wie eine kühle Brise im Sommer. Frisch wie eine Capri-Sonne am Stiel, frisch aus der Gefriertruhe im Klinikcafé. Frisch wie eine kalte Dusche am Morgen, der neue Tag vor mir. Frisch auch die Duschen im Freibad nach einem Sprung vom 10-Meter-Brett ins kühle Schwimmerbecken. Ich bin so frisch wie Frischhaltefolie. Ich liebe meine Wegbegleiter und Wegbegleiterinnen. Gendern ist so frisch, dass die Autokorrektur daraus Genfern macht. Jeder Moment ist frisch in diesem Sommer. Ich bin die Frische. Ich bin der Sommer. Ich bin die Sommerfrische.
Ein kleines Applauschen.
Schön, die wird geklatscht. Sehr gut.
Sie haben das schon richtig verstanden.
Sie haben die Sendung schon mal gehört, ne? Sie wissen, dass man nach dem Text klatscht. Ja.
Sehr gut.
Aha, da wird auch Szenenapplaus, finde ich sehr gut.
Ich würde jetzt gerne Sie mal fragen, Herr Eisenbart.
Ja.
Was fällt Ihnen zum Thema Sommerfrisch ein? Was bedeutet dieser Begriff für Sie?
Es kommt bestimmt aus dem Griechischen, wie meistens.
Nein.
Nee, diesmal nicht, ne?
Nein, diesmal nicht.
Soweit ich weiß, ist das alter Begriff für Sommerurlaub machen. Ist das sowas Ähnliches?
Nicht ganz.
Ich weiß nur, dass Gustav Mahler das gerne gemacht hat.
Ja, richtig. Sommerfrische bezeichnet an sich eine spezielle Form des Urlaubs, der Ende des 19. Jahrhunderts sich verbreitet hat und in dem bürgerliche Familien gemeinschaftlich aufs Land für einige Wochen, manchmal sogar Monate gezogen sind, in einen Landsitz.
Ja.
Kommt dann wieder, es gibt dann großbürgerliche und kleinbürgerliche Sommerfrische. Die großbürgerliche, die haben sich eigene Ferienhäuser leisten können. Und die kleinbürgerlichen haben eben so Unterkünfte am Bauernhof oder so gebucht. Und es war im Gegensatz zum heutigen Tourismus, wie man sie kennt, auf dem Urlaub auf dem Land, geprägt dadurch, dass man besonders Wert auf Entschleunigung legt.
Ja.
Also man fährt zum Beispiel kein Fahrrad.
Aha.
Man rennt nicht durch die Gegend, sondern man setzt sich hin und guckt.
Pferdekutsche?
Vielleicht mal als Ausnahme.
Mit dem Schlauchboot?
Wenn man nicht rudert zum Beispiel, dann kann man im Schlauchboot fahren, sich so treiben lassen. Es geht ja darum, dass gerade in der beginnenden Moderne, nicht wahr, die Städte werden gebaut, nicht wahr, alle Leute, Industrialisierung, nicht wahr, Smog liegt in der Luft, dem Bürger weht vom Spitzenkopf.
Ja, genau.
Und
was denn?
Ja, die Hutschnur.
Ja.
Und dann diese Sehnsucht aufs Land, nicht wahr, zur Ruhe, zur Idylle.
Ja, vor allem zu der Natur.
Zu der Natur.
Ich habe mich dazu schlau gemacht. Gustav Mahler, der hat zum Beispiel
gemalt.
Der hat da immer
als Beispiel.
Genau, der hat da immer seine großen Werke gemalt, ist da rausgefahren und da hat er zum Beispiel, hat er gesagt, er möchte jetzt mal wieder, er hat jetzt mal so Sehnsucht nach der Natur.
Ja.
Und da ist er rausgefahren und hat er zum Beispiel gesagt, jetzt in den dritten Akt von meinem Bild, da male ich jetzt zum Beispiel eine kleine Gänsefamilie rein, hat es aber selber überhaupt nicht ertragen können, wie, wenn die geschnattert haben und ihn beim Denken gestört haben. Wissen Sie, was er gemacht hat? Der hat die gekauft und verspeist. Ist verbürgt von seiner Frau, die hat es in...
Ist das so eine sommerfrischen Anekdote, die Sie...
Ja, am Attersee.
Am Attersee.
Ja.
Also Sommerfrische ist ja dann 19. bis 20. Jahrhundert, frühes 20. Jahrhundert, auch ein Distinktionsmerkmal der Bürgerlichkeit, nicht wahr? Denken Sie nur an den Biedermeier, nicht wahr? Dieses sich zurückziehen in die Familienstrukturen und dann gucken und Gänse streicheln oder Hühner trösten am Bauernhof und dann sozusagen das Gefühl der echte Idyll zu erleben. Und das muss man sich immer wieder vor Augen halten, wenn man über den Begriff Sommerfrische redet. Und genauso haben wir es ja auch gemacht. Wir sind ja auch mit uns Pack und Sack hier jetzt nach Forchheim und besiedeln oder...
Wie haben Sie die genannt?
Sack und Pack.
Die mit uns hier auf der Bühne sitzen?
Das sind unsere SprecherInnen natürlich, ja. Vielleicht sollten wir schnell, ich habe mich jetzt verraten, vielleicht sollten wir schnell einen Text noch hören. Bastian Kienitz hat uns Texte, die sommerlich, brachial sommerlich vielleicht sogar, sind eingeschickt. Und Ella Gülden liest uns jetzt zwei Gedichte von Bastian Kienitz. 3 Years of Dissident and Untitled One. Ich glaube, die sind beide auch von Malern, Malereien inspiriert. Und da schließt sich der Kreis. Viel Spaß.
The Sun scheint heute wieder schwarz lackiert. Auf beiger Fläche, Standardsatz, Druck quer zu deinen Lippen, die laut lackrot schreien, als hielten wir den Atem an, inzwischen vielleicht auch den der Erde, ihrer Kinder, zu denen wir letztendlich auch gehören, im Stoffgemisch aus Zeit- und Raumgefüge und Mineral aus Wortstaub in den Sätzen. Laut ausgesprochen könnte man glatt denken, dass dieser Mundraub, der vor deiner Haustür stattfindet, gar nicht da ist. Schließ die Augen und höre auch nicht mehr die lauten Vögel. Steckbrief, Effects of Global Warming, wenn dir der Puls am Reiz dazwischen funkt. Blechern klingt der Sommer hinter dem Schuppen. Flecken und Stroh, die flimmern verstaubt und trockene Insektenhüllen, welche sich in Spinnweben verfangen, gleichen einem Traumfänger, der lichtschwer in der Mittagshitze ruht und nach einem Luftbild Ausschau hält. Als könnten Nägel in der Mittagshitze das kühle Regenwasser rufen. So schrill klingen die Eisenteile, wenn diese raschelnd aneinanderschlagen und in dem ausgedörrten See die toten Fische tanzen sehen.
Ja, da sind wir weit weg von der Idylle, nicht wahr?
Ja.
Haben Sie auch schon mal Urlaub am Land gemacht?
Ja, sicher. Ja, ich war ja auf Sommerfrische. Ich bin ja schon vom älteren Schlag.
Wie alt sind Sie denn?
Ich bin, ich habe natürlich nicht das Ende des 19. Jahrhunderts mehr mitbekommen. Ich bin schon sehr alt. Also wir waren oft auf Sommerfrische, aber wir hatten kein eigenes Haus.
Es schließt sich ja dann immer die Frage an, bei Sommerfrische, sind Sie, also im Deutschen vor allen Dingen, weil die deutsche Kultur ist ja da schon seit dem 19. Jahrhundert immer dieser Spiegel Politik und Natur und immer die Natur als Projektionsfläche von Bürgerlichkeit, nicht wahr? Das ist ja seit der Romantik, ist ja bekannt, ist ja allgemein bekannt, würde ich sagen. Und dann kommt immer die Frage, Naturromantik für Sie, Berge oder Meer? Also fahren Sie in den Norden oder?
Das haben Sie mich letzte Sendung schon gefragt. Ja, ich habe echt das Gefühl langsam, Sie wollen mich näher kennenlernen. Das ist ein bisschen wie bei Online-Dating, wo dann steht, abends lieber ein Bier oder ein Wein trinken. Oder Team Hund, Team Katze. Und Sie fragen mich immer, ob ich in die Berge mit Ihnen fahren möchte. Also gerne, aber... Also ja, wir sind früher natürlich auch... Es war eine Frage des Geldes, ob man es bis ans Meer hinschafft.
Ja.
Mit dem Schiff oder ob man... Wir sind immer nur bis in die Berge gefahren. Und da war es aber auch ganz nett. Da ist ja auch Wasser. Ein See zum Beispiel kann man, wir als Kinder haben geraucht zum Beispiel. Sudoku haben wir gemacht. 4 Wochen lang, das war herrlich. Immer schön Steine so fitschen. Kennen Sie das?
Ja, fitschen.
Wenn man die so fitschen lässt.
Fitschen, kommt aus dem Griechischen.
Wissen Sie übrigens, wo Urlaub herkommt? Können wir das mal kurz semantisch,
ich habe gedacht, ich soll
etymologisch. Ja, was ist ein Urlaub? Wo kommt das her? Von Urlauben. Also muss man seinen Chef fragen, ob er es ihm urlaubt, dass man weggeht.
Ist das so?
Das ist so.
Ja, das ist gut, dass Sie das ansprechen. Es gibt nämlich auch noch eine Verschränkung von Sommerfrische und dem Aufkommen.
Hier werden auch die Schuhe ausgezogen. Ich merke schon, unser Thema funktioniert. Wir bitten Sie auch, die Schuhe auszuziehen, damit wir es leichter haben hier oben.
Es gibt ja eine Verschränkung auch von Arbeitsrecht und Urlaub, nicht wahr? Also Sie haben natürlich irgendwann Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert geht es los, dass Angestellte auch Anspruch auf Urlaub haben. Und das hat natürlich auch die sommerfrische Kultur befeuert, weil man plötzlich die Möglichkeit hatte, dass da so ein Freiraum, den man irgendwie ausnutzen kann. Und natürlich die Nachahmung von adeligen Tätigkeiten ins Bürgerliche, weil man Prestige davon übertragen hat, dass früher ja Adelige auch ständig auf den Land zwischen Land- und Stadtwohnsitz gependelt haben.
Ja.
Also es geht auch um Prestige und um zeigen, was man hat, was man kann und auch so einen gewissen Stolz der Bürgerlichkeit bei der ganzen Unterfangung. Aber darauf wollte ich, Sie wollten etymologisch reden. Frescura.
Aha. Frische.
Also es wird gemutmaßt, dass etymologisch diese Sommerfrische als ja. Bezeichnung für Urlaub daher kommt, dass man im venezianischen Italienisch diese Redewendung hat, pendere il fresco, also sich Frische nehmen, als Synonym für spazieren gehen. Also diese Idee von Abkühlung durch Wandern, durch Rausgehen.
Also nicht, dass einem die Luft aktiv um die Nase weht, sondern man muss sich selber durch die Luft schieben.
Ja, richtig. Und in Bozen wurde dieser Begriff dann geprägt,
ja.
Weil man im Talkessel war es warm und man hat quasi die Sommerfrische, hieß man geht aus der stickigen Talkessellage heraus auf die Berge und ja. Hat da Frische. Nur um das mal zu klären.
Gut.
Gut.
Ja, waren Sie da schon mal?
Ja, in den Bergen.
In Bozen?
Nee, in Bozen war ich noch nicht, aber immerhin schon mal in Tirol. Naja.
Sehr gut.
Hören wir noch einen Text von Herrn Christian Knieps. Das hatten wir gerade, weil Sie gesagt haben, als Kind... Und dass man sich da freut, aber nicht alle freuen sich. Und Herr Knieps hat sich das mal überlegt, wie das ist, wenn man da ist, aber dann eigentlich nicht sein will. Fast schon philosophisch.
Meisterhaft anmoderiert, Frau Meisendraht. Ich freue mich sehr.
Gelesen von Yves, Tagebuch eines Vollzeitgenervten. Viel Spaß.
Als meine Eltern in den Urlaub fahren wollten, und sie das Wort Sommerfrische fallen ließen, dachte ich an Strand und einer frischen Brise und entschied, mit ihnen zu fahren, obwohl ich auch die Chance hatte, zu Hause zu bleiben. Es ist meinem Alter von 16 Jahren geschuldet, dass ich versuche, mich so wenig wie möglich mit meinen Eltern abzustimmen, da mir die liebgewonnenen Freiheiten sehr wichtig sind. Daraus ergab sich, dass ich Sommerfrische falsch interpretierte und davon ausging, dass wir an einem Strand fahren würden. Doch als wir uns auf dem Weg befanden und ich realisierte, dass wir das Navigationsgerät uns direkt in die Berge nach Österreich führte, schwante mir Übles. Doch ich hätte nie ahnen können, wie übel es werden würde. Denn als wir ankamen, stellte ich fest, dass wir keinerlei Internet vor Ort besaßen. Weder über Kabel gebundenes WLAN, noch über eine ausreichende Datenverbindung via Satellit oder Funk. Wir waren astrein von der Außenwelt abgeschnitten. Und mir wurde langsam klar, dass ich weder die richtige Kleidung für die 2 Wochen eingepackt hatte, noch dass ich einen Plan hatte, was ich die ganze Zeit über machen wollte. Und nicht vollständig abgefuckt zu sein. In der Überzeugung, dass wir nicht in die Berge, sondern an den Strand wollten, hatte ich vor allem dünne, kurze Klamotten eingepackt und war mir sicher, dass ich am Strand liegen, die Brise und die Sonne genießen würde. Doch es sollte ein Horrortrip am A-Punkt der Welt werden. Am ersten Tag nahm ich das Ganze noch mit einer Portion Humor. Doch am zweiten Tag wachte ich mit knallenden Kopfschmerzen auf und war mir sicher, dass ich niemals wieder lebend nach Hause finden würde. Ich verweigerte mich der ersten und der zweiten Wanderung an den folgenden Tagen und gammelte ohne Ziel und Verstand zu Hause herum, tigerte durch die Wohnung und suchte nach einer Beschäftigung. Doch mir wollte partout keiner einfallen. Dem Kontakt zur Außenwelt beraubt. Fiel mir nichts Sinnvolles ein, so dass ich am vierten Tag notgedrungen mit meinen Eltern auf die Wanderung ging, in der Hoffnung, dass ich irgendwo ein Festnetz, mobiles Internet finden würde. Doch als ich diesen Fetzen endlich auf meinem Display in Form eines zarten Balkens zu sehen bekam, wurde mir schlagartig klar, dass mein Handyvertrag nicht für das EU-Ausland freigeschalten war. In meiner Verzweiflung versuchte ich noch, über die App meines Anbieters die Freischaltung zu erwirken. Doch die minimalistische Verbindung reichte nicht mal aus, um die App sauber mit dem Server zu verbinden, geschweige denn irgendetwas zu ändern. Somit war ich auch meiner letzten Hoffnung beraubt, innerhalb des Urlaubs noch irgendwie mit der Außenwelt in Kontakt zu treten. Als wir am Ende des Tages nach Hause kamen, verkroch ich mich umgehend in mein Zimmer. Und meine Eltern waren feinfühlig genug, um zu verstehen, dass ich diese tiefe Kurzdepression mit mir selber ausmachen musste. Denn alles, was sie mir in diesem Moment gesagt hätten, wäre zu einer weiteren Vollkatastrophe ausgeartet. Ich weiß nicht, ob ich jemals jemand in der Weltgeschichte in meinem Alter mit einer solchen Langeweile konfrontiert war. Doch mir ging es, als würde die Welt absichtlich stehen bleiben. Und wenn ich den Sekundenzeiger auf der Uhr beobachtete, wie er vor sich herkroch, hatte ich das Gefühl, in meinem Geist auch die hundertste Sekunde mitzählen zu können. Mir war so langweilig, dass ich sogar vergaß, mein Handy zu laden, das mir sowieso nichts brachte. Und ich tigerte wieder durch das Haus, in der Hoffnung, dass irgendein Geistesblitz mir half, diese Zeit zu überstehen. Als ich zum Abendessen gerufen wurde, sagte ich meiner Mutter, dass ich keinen Hunger hätte. Doch sie nötigte mich, wenigstens eine Kleinigkeit zu mir zu nehmen. Und während ich lustlos auf einem Schinkenbrot vor mich herkaute, entdeckte ich an der Seite der Küche auf einem Regalboden dahinschimmelnd einen Schreibblock und entschied mich spontan, dieses Tagebuch eines Vollzeitgenervten anzufangen. Ganz im Ernst, welcher im Kopf nicht ganz sauber tickende Schwachmat hat sich das mit der Sommerfrische ausgedacht? Ich vermute, wenn Google funktionieren würde, würde ich herausfinden, dass irgendein Schlaumeier von ein paar hundert Jahren auf die grandiose Idee kam, Kinder mit ihren Eltern in einen langweiligen Urlaub zu zwingen und diesen sinnlosen Trip mit dem tollen Wort Sommerfrische aufpeppen zu wollen. Ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Köderwort, denn anders kann man dieses Wort nicht beschreiben, in der heutigen Zeit im Strafgesetzbuch unter Kindesmisshandlung steht. Denn anders kann ich mir es kaum vorstellen, wie das heute gesehen wird. Wie kommen Eltern eigentlich auf die absurde Idee, dass Jugendliche in meinem Alter Bock haben, auf einer rustikalen Almhütte den ganzen Tag ohne Internet und nur mit frischer Luft zu verbringen? Erfüllt es nicht den Tatbestand der Kindeswohlgefährdung, wenn Eltern ihre Kinder nötigen, über mehrere Wochen abgeschnitten von der Gesellschaft und bei jeglicher Kommunikationsmittel beraubt zu sein, um sich auf sich zu konzentrieren? Wo kämen wir denn hin, wenn das rechtmäßig wäre? Ich bin der festen Überzeugung, dass wir um mehrere Jahrhunderte zurückgeworfen werden würden, wenn die Eltern ernsthaft diese Strategie weiter betreiben dürfen. Gibt es kein verbrieftes Recht auf elementare Kommunikation, das ich besitze? Rechnen wir mal nach. 2 von 52 Wochen sind knapp 4% an Jahreslebenszeit. Und da ist die Fahrzeit großzügig ausgerechnet. Stellen Sie sich einmal vor, Sie wären 4% weniger informiert. Das klingt im ersten Moment gar nicht viel. Doch wissen Sie eigentlich, wie viel 4% an Informationsverlust wirklich bedeutet? Das kann in ganz vielen Dimensionen dazu führen, dass man raus ist. Denn diese 4% sind ja nicht verteilt auf ein Jahr, sondern massiert in 2 Wochen. Das bedeutet, wenn in diesen 2 Wochen elementare Dinge in einer Umwelt passieren, von denen ich nichts mitbekomme und gegen die ich nichts unternehmen kann, sollten sie mich betreffen, wachsen diese 4% schnell auf einen Einflussfaktor heran, der mein ganzes zukünftiges Leben verändern kann. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Angenommen, ich wäre in einer Beziehung. Oder entweder wäre diese Beziehung noch in der rosaroten Anfangszeit oder vielleicht in einer kurzen, kriselnden Zeit. Dann könnte es sein, dass die 4% dazu führen, dass die Beziehung scheitert und mein ganzes Leben eine andere Richtung erhält. Wer würde diese elementare Veränderung meines Lebens die Verantwortung übernehmen? Meine Eltern? Ha, sicher nicht. Derjenige, der uns das Haus vermietet hat, in dem es kein Internet gibt? Sicherlich ist das in den AGBs ausgeschlossen. Derjenige, der vor 100 Jahren das beknackte Wort der Sommerfrische erfunden hat? Sie wissen, worauf es hinausläuft? Meine Rechte werden mit Füßen getreten. Es scheint allen egal zu sein, was mit meinem Leben passiert. Auch wenn es am Ende nur 4% meiner Jahreslebenszeit sind. Frische hin oder her, da verbringe ich den Sommer doch viel lieber in meiner stickigen Bude, wo mir wenigstens nicht langweilig ist. Lieber frisch in der Birne als frisch im Sommer, der nichts Frisches am Start hat. So, da habt ihr Ihre Meinung zu Sommerfrische. Und was mache ich jetzt die nächsten 10 Tage?
Vielen Dank, Christian Knieps. Vielen Dank, Yves, fürs Lesen.
Guter Text.
Guter Text.
Sagt Ihnen BookTok was?
BookTok.
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 Hm? Talk. Sagt Ihnen das was? Habe ich jetzt drüber nachdenken müssen, weil es da aus der Perspektive eines 16-Jährigen geschrieben wurde.
Ja, was war, also es geht ums Internet.
Es geht, ja, kann man wohl sagen.
Was macht man bei BookTok?
Da ist man bei TikTok angemeldet. Gibt auch andere, wir dürfen immer keine Markennamen nennen bei Radio Z, weil
ja,
sonst
es gibt
wird uns
noch Clipfish.
Genau, es gibt Lach doch auf jeden
Netflix,
Fall bei
Burger King.
Ja.
Die ganzen Plattformen.
Tesa Film, bitte denken Sie darüber mal nach. Also auf TikTok, da gibt es einen Trend, dass Bücher empfohlen werden, die aber selber auch geschrieben werden.
Ah ja.
Zum Beispiel, es gibt so eine Serie. Darf ich jetzt wieder nicht sagen, wo die ist. Auf jeden Fall deutsche Produktion, spielt aber an einem englischen College. Die heißen auch alle englische Namen.
Wallace.
Ja, zum Beispiel. Oder Bella. Bella ist jetzt kein englischer Name. Aber es gibt auch noch andere Namen wie Bo zum Beispiel. Bo.
Stimmt, Bo.
Das findet alles in England statt, ist aber auf Deutsch produziert. Und die Charaktere sind sehr wissbegierige Menschen, die gerne in der Schule sind und die sagen, oh, lese ich gerne Bücher, ich lese so gerne Bücher. Ach Mensch, ich wünschte, die Bibliothek würde jetzt noch nicht zumachen, 22 Uhr, ich würde so gern weiter lernen. Ist wirklich wahr, müssen Sie mal reinlesen. Save Me heißt das Buch, müssen Sie wirklich, ist fantastisch.
Was hat das jetzt mit TikTok zu tun?
Ich würde mal sagen, dieses Buch hätte wahrscheinlich nicht so gute Chancen gehabt, auf konventionellen Wege einen Verlag zu finden, aber da die Nachfrage sehr groß ist, weil bei TikTok halt viele junge Menschen sind, die sagen, ja, das klingt doch mal vom Plot her ganz gut. Deswegen finden die Verlage und finden auch Produktionsfirmen, ich sag mal so Handelshäuser, die auch eine eigene Produktionsfirma haben oder die so eigene Filmchen machen und die sagen, ja gut, wenn die auf TikTok die sich das gerne angucken, dann produzieren wir das doch, den Sums.
Ja.
Hier sind 1000 Euro.
Ja.
Und auf jeden Fall, das müssen Sie sich mal angucken und ich würde mit Ihnen gerne drüber reden, warum da eben keine Sommerfrische drin vorkommt, sondern die Jugendlichen malen sich das erotisch in ihrem Kopf aus, dass sie lernen nachts
erotisch.
In der Bibliothek. Ja, so ein bisschen. Sie wollen ans Elite-College.
Ach so, also Strebsamkeit, also so ein evangelisches Selbstkasteiungsgedanke. Man muss Leistung bringen.
Vielleicht sogar pietistisch.
Pietistisch.
Dass man sagt, ah, Moment mal, die haben, also zum Beispiel, wenn der die anflirtet, die Protagonistin, dann sagt die, ich weiß gar nicht, was der jetzt will. Und so denken Sie mal drüber nach, Frau Meisendrath. Das ist der neue Trend.
Ich glaube, Sie haben...
Jetzt ist das gute Wasser von der Marke, die ich nicht sagen möchte
das
jetzt.
Das ist die Marke, wo die Nonnen noch das Wasser selbst aus dem Stein kratzen,
muss
ich sagen lassen. Ist auch egal.
Es war auf jeden Fall jetzt mein Moderationsblock zu BookTok.
Ihr kleiner Ausflug zur Jugend, zur heutigen Jugend.
Ja, ich wünsche mir...
Die wollen ja heute gar nicht mehr entspannen. Die sagen, die wollen arbeiten und Überstunden machen. Die wollen ja überhaupt nicht mehr mal auch mal durchatmen. So, das ist so ihre Aussage.
Denke ich jetzt mal. Da es jetzt in dem Text auch aus der Sicht von einem 16-Jährigen war, der sich so ein bisschen unbeholfen zeigte, wobei ich jetzt auch ein bisschen drüber nachdenken muss, gibt's nicht EU-Roaming mittlerweile? Also, dass das Handy dann nicht funktioniert, als ein Balken da ist. Da, ich glaube, müssen wir nochmal reingehen in den Text. Frau Yves, Sie haben sehr gut gelesen, aber ich glaube, Sie haben da...
Ich glaube, es ist falsch.
Das, naja, gut. Also der war auf jeden Fall, der hat sich gewünscht, wieder im Internet zu sein. Der wollte nicht lernen. Weil
es geht ja auch um Räume. Ich habe letztens mir wurde ein Essay ans Herzen gelegt, da ging es um Räume.
Räume.
Hieß es, als wir Würmer waren,
war
unser Raum sehr klein, weil wir konnten nur am Boden kriechen, also hatten eine zweidimensionale Ebene. Und seitdem wir vier Gliedmaßen haben, ist unser Raum so hoch und breit geworden.
Ja.
Und es gibt einen privaten und einen öffentlichen Raum, nicht wahr? Das kennen Sie schon. Das ist ja auch das, was wir hier gerade besprechen, nicht wahr? Also dieses Raumgreifende, also Sommerfrische als den Raum erweitern und den privaten Raum nach außen verlagern, noch weiter weg von dem öffentlichen Raum.
Ja.
Nicht wahr? Die Stadt als öffentlicher Raum, das Land als privater Raum. Und dann gibt's den virtuellen Raum, nicht wahr?
Ja.
Und da führen sich die beiden Räume da zusammen, weil sie da sowohl private als auch persönliche. Und vielleicht ist die Sommerfrische auch gar nicht mehr zeitgemäß, weil wir diesen virtuellen Raum hier haben.
Ja.
Oder so.
Aber also Sie sagen, dass wir größer gebaut haben, weil wir größer geworden sind?
Ja, das sagt der Essayist.
Aber dann sind wir wieder kleiner geworden, weil Altbauwohnung ist doch viel größer als jetzt, sage ich mal.
Ja, unser Raum, der Lebensraum, ist nur so groß wie wir. Und wenn Sie zum Beispiel hochlaufen, dann nehmen Sie auch, alle Räume sind ja so nach oben begrenzt, wie Sie mit dem Arm, das war die Aussage dieses Essays. Ich glaube, es war ein richtiger Quatsch. Man liest ja auch so viel Quatsch in so philosophischen Zeitschriften heutzutage.
Lesen Sie weniger Essays?
Lesen Sie weniger.
Lesen Sie mehr Lyrik, zum Beispiel von Simon Borowiak. Sagt Ihnen was?
Ja.
Frau Rettich, die Czerny und ich.
Frankfurt, gell?
Ist bei uns exklusiv unter Vertrag. Freuen wir uns sehr, dass Simon Borowiak bei uns ist. Natürlich nicht exklusiv, aber wir freuen uns sehr,
dass... Frau Verena Schmidt, die ja auch schon mal für uns gelesen hat, hat mir letztens eine Mail geschrieben, so, ach, Sie meinen den Simon Borowiak?
Der Simon Borowiak,
von den vielen. Da habe ich ja auf meinem Ausflug im Zug einmal ein Büchlein lesen dürfen und es hat mich irgendwie, ich habe Bauchweh gehabt, als ich in Berlin aus dem Zug gestiegen bin, weil es so lustig war.
Bauchweh, ja.
So lustig. Und so lustig wird es jetzt auch, oder?
Ja. Wir haben zwei Texte von Simon Borowiak. Ella Gülden liest die vor. Bitte spitzen Sie Ihre Ohren, das ist jetzt was ganz
Feines.
Tolles, ja.
Verkommener Bahndamm an vergessener Industrie, verfärbt ins Unbeschreibliche, Lichtbrei gemischt, nichts schwarz, nichts gelb. Die Sonne steil. Darunter alles am Dunkeln, Staub am Glimmen, Dreck am Funkeln. Die Welt verhauen und verstoßen, gestockt und eben und getrübt. Zwei Sonnen steil. Darunter grauer Gilb an Schotter, blauer Efeu, Chromgestänge, der Teer gebrochen und Ginster. Drei Sonnen steil, darunter Ableben und wir mit sandigen Augen vier Sonnen steil, darunter Rost. Garten platzt aus allen Nähten. Hummeln strecken ihre runden Hummelhintern aus den Kelchen. Wespen wild auf Sommertorte. Kinder, Kreide, Gehwegplatten, Kaffee für Erwachsene. Kohle raucht und Steak und Bratwurst, Sonne will nicht untergehen, lungert noch an Gartenpforte. Alle Blätter stehen still, alle Blumen machen dicht. Widerwillig sinkt die Sonne. Müde Vögel schläfrig schnarren, sehr geschäftig trippeln Igel. Garten atmet aus und duftet. Sonne scheint jetzt anderswo.
Wir haben vorhin darüber geredet, dass man eigentlich Sommerfrische bedeutet auch immer Arbeit hinter sich lassen. Altbürgerliche Familienstruktur, Frau, Mann, Kinder. Und der Mann hat dann weitergearbeitet, während die Kinder mit der Frau noch am Land in der Sommerfrische waren. Und es war quasi nicht zu vereinbaren, um Sommerfrische zusammenzudenken mit Arbeit. Eigentlich ein absolutes No-Go. Aber es gibt eine Berufsgruppe, die dem nicht anhing. Und das waren die KünstlerInnen. Und ich habe in diesem Stadtarchiv einen Artikel gefunden, der handelt davon, dass im Sommer 1921 eine Gruppe von Dada-KünstlerInnen um Max Ernst herum sich nach Tarents in Tirol abgesiedelt haben, da dann hockten, blöde Sprüche geklopft haben und sich aus den Streitigkeiten, die die Dada-Gruppe in Paris damals hatte, so etwas hinausnehmen wollten. Und als es dann darum ging, zu bezahlen die Zimmer, haben sie der Gastwirtin, einer alten, gestandenen Bauernfrau, angeboten, doch vielleicht ein Bild statt Bezahlung. Und dann sagte die Bauerfrau, naja, er schließt sich mir nicht. Und dann, ja, vielleicht wäre es denn mit 3 Bildern. Die Wirtin beschreibt das in ihrem Tagebuch so. Also, sie redet da von diesen merkwürdigen Sommergästen. Und dann haben sie mir angeboten, zuerst ein Bild als Bezahlung, dann haben sie es bis auf 3 gesteigert. Diese Bilder waren aber alle so wie von einem Block heruntergerissene Fetzen. Und gefallen haben sie einem nicht. Und jetzt habe ich gesagt, sie sollen mir wenigstens die Wohnungsmiete zahlen, wie es ausgemacht war. Das waren damals mehr als 300 Dollar, steht da in diesem dieser Quelle, ich weiß nicht. Und mir sind die Bilder damals nicht als das wert erschienen. Heute wären sie es ja wahrscheinlich. Also hätte diese alte...
Also sie hat sie dann weggeschmissen.
Sie hat sie dann nicht angenommen. Die Fetzen, Bilder und etwas, was sich auch durchzieht, als ich in diesen Archiven geblättert habe und auch Leute aus Bayern zum Beispiel, ich habe Interviews gehört mit Fremdenverkehrszimmer HerstellerInnen und es gibt immer so eine leichte Abgrenzung von diesen Städtern, die dann zu uns aufs Land kommen.
Ja, das ist aber immer noch so.
Das ist immer noch so. Das ist typischer Tourismus. Also es gibt das ist unsere Stadt, das ist unser Land und ihr kommt jetzt hier zu Besuch und wir schauen euch dabei zu bei euren lustigen, städtischen, komischen Sachen und die Städter kommen natürlich und schauen diesem echten, vermeintlich echten Landtreiben zu.
Wie schaut ihr überhaupt aus? Das kann ihnen nämlich schon passieren, dass es, wenn sie heute aufs Land fahren, mit ihrer Hose zum Beispiel, dass die dann, wenn sie
eine... Was ist denn jetzt mit meiner Hose falsch?
Na, finde ich ganz nett. Ja. Aber es kann ihnen dort passieren natürlich, dass sie, wenn sie eine Wirtschaft betreten, dass es dann heißt, jetzt ziehen sie doch erstmal die Schlafanzughose aus und ziehen sie mal eine ordentliche Hose an.
Ich habe auch eine Anekdote gehört aus dem bayerischen Land, dass sich die Sommerfrischler dann an den Stammtisch setzen und die Stammtischkameraden rutschen dann immer so weit, bis die andere Person quasi aus diesem Stammtisch herausfällt. Also es gibt diese Bewegungen, dieses Us versus Them, diese Dynamik gibt's, wobei das natürlich eine verschränkte Abhängigkeit ist, nicht wahr? Also das ist ja auch touristisch...
Replacement, ne? Wie heißt es nochmal?
The Great Replacement. Genau,
wenn dann... Die ganzen Städter kommen und dann Bevölkerungsaustausch, ist ja klar, das ist ja weit verbreitet.
Heutzutage. Ja, und auch leider im 20. Jahrhundert muss man ja auch dazu sagen, aufgrund dieser Zwischenkriegszeit auch, dass sich diese prekären Situationen, zum Beispiel habe ich im Salzburger Land einen sommerfrischer Ort gelesen, 1921, wurde dann quasi mit Zusammenhang der Sommerfrische auch rassistische und antisemitische Propaganda betrieben, weil man hat quasi gesagt, Juden dürfen jetzt hier nicht mehr Sommerfrische machen, weil es natürlich...
Wann war das? Sagen Sie nochmal.
1921.
21.
Da sind wir wieder. Das ist die Hochzeit der Sommerfrische, die Hochzeit von so einem Nationalismus auch, von so einer Art zu denken, die sich ja auch auf die Landschaft projiziert. Und dann wurde quasi diese Ortschaft als judenfrei erklärt. Und da muss man, also das darf man auch nicht ausblenden, wenn man über die Sommerfrische redet, dass es auch immer um Macht geht, beim Urlaub ja auch. Also erschließen, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu, wer darf rein, wer darf nicht rein. Ich habe gelesen, dass es halt auch, weil Sie es gerade gesagt haben, auch im Zuge dieser Deprivationstheorie gedeutet wird, dass es quasi auf die Sommerfrischler, auf die Jüdischen ging. Wenn man gesagt hat, die waren, laut dieses Populismus waren die natürlich schuld daran, dass die waren besser gestellt finanziell und nehmen quasi anderen Sommerfrischlern die Plätze weg oder auch das Essen. Das war sozusagen die Deprivationstheorie, weil Sie gerade vom großen Austausch geredet haben.
Ja, das ist quasi keine so neue Idee.
Nee, gar nicht. In dem Artikel stand, das fand ich sehr interessant, weil wir ja das Jahr 1921 aufschlagen und uns jetzt auch in den 20er Jahren finden, wurde in diesem wissenschaftlichen Artikel, den ich dazu gelesen habe, die Theorie aufgemacht, dass es eben in diesen Sommerkurorten, in dieser Zeit zwischen den Kriegen so einen Kulturkampfatmosphäre geherrscht hat, dass man das Jüdische als das Liberale und das Weltoffene und die Reisen viel und das andere quasi als das Abgeschlossene nahe und dass das dieser Kulturkampf, den man ja vielleicht in Ansätzen sogar wieder heutzutage, wenn man genau hinhört, auch mal hört. Nicht wahr?
Also das, Frau Meisendrath, Respekt für diesen Moderationsblock. Sie haben das sehr gut auf den Punkt gebracht.
Gut,
fand jetzt ich sehr interessant. Da kann man auch ruhig mal klatschen. Jetzt. Sehr gut zusammengefasst.
Ja, so. Und jetzt hören wir, darf ich aussuchen, weil ich so gut moderiert habe?
Ja. Welchen Text möchten Sie gerne hören?
Ich möchte jetzt gerne einen Aufregertext hören.
Ja.
Und zwar Carsten Striepe.
Ja.
Der ist normalerweise auch bei Radio Z und liest uns auch öfter mal Texte ein.
Ja.
Mit einer sonoren Stimme. Hat uns diesen Text zum Thema Kritik für die letzte Sendung eigentlich eingesendet. Und hat dann gemeint, aber ich will ihn nicht selber lesen. Und jetzt ist Juli Kling da und kann das machen. Viel Spaß.
Gesellschaftskritik ist ein Lifestyle-Produkt. Nicht mehr als ein schickes Accessoire von AkademikerInnen jeglicher Couleur, das sie vor sich hertragen und begeistert davon erzählen, welche tollen Erkenntnisse und Erfahrungen sie im Austausch miteinander gewinnen durften. Stolz präsentieren sie das Unsagbare der Woche, ohne die Tragweite überhaupt begreifen zu wollen. Gleich eine Holiday Experience und eine After-Work-Session mit den ach so geliebten KollegInnen. Ein Glaubensbekenntnis, dass wir dies und jenes erkannt und in uns vernichtet haben, während die ganze Scheiße einfach weitergeht. Und manchmal reicht die Demut gerade noch für ein biergetränktes Bekenntnis, die immer noch anwesenden inneren Widersprüche anzuerkennen. Aber bald hat man es geschafft. Bald ist man frei vom Widerspruch. Ganz bestimmt, bald. Und dann? Uns ist einiges abhanden gekommen über die Zeit. Die einzige Schlagkraft der Krüppel- und Irrenbewegung, die Antipsychiatrie und PatientInnenkollektive, die autonomen Bewegungen gegen die Zumutungen des Geschlechterverhältnisses sowie die antirassistischen Proteste der 80er und 90er Jahre. Selbst die 68er-Bewegung, trotz all ihrer Irrwege, Karriereambitionen und Projektionen. Heute sind sie SpeakerInnen, Workshopgebende, LehrerInnen, PädagogInnen, Wirtschafts- und Businessmenschen im Anzug. Sie sitzen in Gremien und Kampagnen, sind promovierte ExpertInnen für dies und das, geben schlaue TED-Talks zu wichtigen Themen. Sie wissen, wie man redet und wie man Menschen für sich gewinnt. Sie überzeugen in der Kommunalpolitik und auf Bundesebene, machen Expertisenberatung, reden über Sustainability und SDGs. SDGs. Echte Macher eben. So hört zumindest jemand zu. Was er oder sie hört und daraus schließt, ist nicht weiter von Belang. Was daraus folgt? Egal, denn es geht um das Bekenntnis. Ein Workshop hier und da. Für das höhere Ideal, für die gute Sache, für die einfachen Botschaften. Mehr als Harmonie ist nicht drin. War das erklärte Ziel nicht die Abschaffung des entfremdeten Tuns und Machen, des Kategorisierens, des Labels und der Etikette? Eine radikale Kritik der Zurichtung eines jeden Subjekts gegen alles, was scheiße ist? Nieder mit den Palästen? Eine Welt frei von Zwang und zweckgesteuerten instrumentellen Beziehungen? die Bezugnahme aufeinander radikal verändern und neu denken? Alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen und so weiter und so fort? Antiquiertes Geschwätz, für das sich kein Absatzmarkt am sogenannten Meinungskorridor mehr findet. Die heiklen Themen werden ausgespart, weil jemand die Meinung aus gänzlich anderen Gründen teilen könnte, der uns nicht gefällt. Diskussionen um emanzipatorische Belange sind nicht weiter vom Wissensaustausch und schmerzhafter Bereicherung durch Widerspruch geprägt. Sie sind zum Austausch von Bekenntnissen verkommen. Es wird abgeklopft, ob die Person gegenüber den Standpunkt teilt. Wenn nicht, lohnt sich keine weitere Auseinandersetzung. Der Unterschied von Argument und Standpunkt verschwimmt. Seit Herbst letzten Jahres ist nichts mehr, wie es war. Zu verschieden die Verschiedenheit. Zu heimelig und bequem die Gedanken, die zum Einfachen führen. Brechts, das Einfache, das schwer zu machen ist, scheint noch weiter in die Ferne gerückt als je zuvor. Das sind nur noch anonyme Schützengräben, aus denen geschossen wird. Das Lob auf Selbstkritik ist nichts wert, wenn sie nicht verstanden, geschweige denn kollektiv eingelöst wird. War bis zu diesem Tag immer weit entfernt von jetzt. Was, wenn die autoritäre und konformistische Rebellion das letzte bisschen vom Tellerrand der Gesellschaftskritik kratzt und sich einverleibt? Wo sind die Unterschiede im Suchen nach dem greifbaren Bösen in der Welt? Wie schafft man die Gehirnakrobatik, sich selbst aus der Kritik auszuschließen und im Wahn, die eigene Gewordenheit in all dem Ekel ignorierend verfällt? Wie viel Pragmatismus ist nötig bis zur völligen Selbstaufgabe? Was bleibt da übrig als angepasste Selbstvergewisserung und Klarheit der einfachen Worte? Vernichtung statt Verneinung ist schön. Sie tut uns ja nicht weh, nur den anderen. Innere Konflikte werden beiseite gestellt und suchen eine Leinwand zur Projektion, auf der stellvertretend Schlachten geführt werden. Dabei muss und wird doch sowieso alles kurz über in Flammen stehen. Wo kämen wir dahin, wenn Gesellschaftskritik wehtun würde? Sie muss angenehm serviert werden auf einem bunten Porzellanbrett, von dem wir jedes Wort schlürfen, solange es uns schmeckt. Geh mir weg mit Gewordenheit, Zurichtung und Verhältnissen. Hört mir auf mit dieser Beharrlichkeit. Sei konstruktiv, auch wenn du dir nicht ausgesucht hast, hier zu sein. Bitte nicht so kompliziert, es soll ja auch jeder verstehen und mitkommen können. Klassismus wider Willen, dem Unverstandenen keine Chance einzuräumen, bevor es verstanden werden kann. Klar, hier und da ein Begriff, der uns suggeriert, es sei von Relevanz. Wir brauchen Reichweite, sonst lohnt es sich nicht. Kritik muss sich aber lohnen, sonst ist sie nichts wert. Wenn sie das soll, ist sie dann nicht vielmehr ihr Gegenteil? Ich habe noch nie davon gehört, dass einfache Antworten komplexe Probleme gelöst hätten. Vor Jahren las ich in einem Gedicht, Dialektik sei es, tagsüber rote Flugblätter zu verteilen und abends schwarze Gedichte zu schreiben. Ist es noch Dialektik, wenn Letzteres zu überwiegen droht? Allmählich ziehe ich ernsthaft in Erwägung, ans Meer zu ziehen. Wenn wir schon den Untergang geweiht sind, wünsche ich mir, die Flaschenpost wenigstens am Strand lesen zu können.
Vielen Dank, Juli Kling.
Deswegen mache ich jetzt diesen Tisch hier kaputt. So ein bisschen hätte ich jetzt gedacht, dass der Text endet. Ne? Kennen Sie das noch?
Ja.
Und Tonsteine scherben?
Ja.
Und deswegen brauchen wir jetzt hier gar nicht mehr diskutieren, sondern jetzt mache ich hier den
Zimmer.
Wir haben fast die Hälfte und Sie wissen, was da immer ist, wenn Sie unsere Sendung gehört haben, Frau Meisendrath.
Also für die Leute, die jetzt hier, sage ich mal, aus der Peripherie her zuhören, es gibt bei uns, wir haben 2 Stunden Sendung, in der Mitte machen wir immer einen kleinen Cut, nehmen Instrumente hervor aus irgendwelchen vermoderten Ecken des Studios und spielen dann ein Lied und das ist meistens ein kleiner Nachruf, könnte man sagen. Jeden Monat sterben Menschen. Man hätte es verhindern können, wenn man die Partei für Lebens... Wie hieß das denn für...
Wissen Sie schon, was Sie in 800 Jahren...
Wissen Sie, das wollte ich noch erzählen.
Das wusste unsere Sprecherin übrigens. Sie hat nicht ins Mikro geredet, es wird für immer verloren sein.
Jetzt macht sie nur einen Shrug. Also Verjüngung, haben Sie mal zur Europawahl, gab es eine Partei, die hat Partei für Verjüngungsforschung, ja. Die gibt es immer noch.
Ja.
Und die haben gesagt, sie machen das jetzt, wenn sie gewählt werden, dass man alle Investitionen nur noch auf Verjüngungsforschung anwendet.
Von Sonneborn?
Ist nicht von Sonneborn, ist von Schlafes Bruder.
Ah ja.
Und diese haben gesagt, man kann das ja rückgängig machen. Wir wissen ja, wie es geht, wir brauchen das Geld dafür.
Ja.
Und die hätten gewählt werden wollen, damit man dann 800 Jahre zum Beispiel alt werden kann.
Ja, haben Sie das schon mitgekriegt mit diesen Kryogenik-Kapseln,
ja.
Die ausgelaufen sind?
Ja, genau solche Leute sind es nämlich. Genau solche Leute wollen sich dann wählen lassen. Und dann habe ich dann
Suppe geworden.
Ich wollte das nur kurz erzählen. Ich habe mich nämlich interessiert. Ich wollte wissen, was ist das für eine Partei? Ja. Klingt ja erstmal gut.
Ja.
Bin ich auf die Homepage von denen gegangen, habe auf die FAQ.
Ja.
Frequently Asked Questions.
Ja.
Und habe dann geschaut, weil habe ich mich gefragt, ja, ist das dann für alle?
Ja.
Können sich das dann alle leisten? Dann hieß es, dann wurde ein bisschen gelinkt und dann habe ich einen Artikel gelesen. Da stand drin: Natürlich können sich das nicht alle leisten. Leistung muss sich auch lohnen. Sie müssen ja auch Geld. Nur die Leute, die Geld verdienen, bringen die Gesellschaft voran.
Jetzt wollen erstmal wir sollen die das Geld haben.
Richtig.
Gehen Sie doch mal in die Partei rein, dann vielleicht.
Nur um das mal klar zu machen, was da für Umtriebe da.
Ja.
Vielleicht haben Sie gewählt, dann tut es mir leid, aber man muss ja nicht einer Meinung sein in diesem Land. So, jetzt.
Gott sei Dank.
Wir singen immer für eine Person, die gestorben ist in den vergangenen 30 Tagen. Wen hat's erwischt, Herr Eisenbart?
Kiefer's Donald Sutherland.
Richtig, was hat er gemacht?
Er war der berühmte Schauspieler Sutherland. Von Don't Look Now zum Beispiel.
Wenn die Gondeln Trauer tragen.
Mesh.
Ja,
Mesh. Attribute von Panem.
Hat
wieder aus dem Hintergrund Panem. Jemand.
Ja.
Ganz
die meisten Leute kennen ihn vielleicht aus Panem.
Ja.
Aber er war auch schon
in Venedig. Er war im Buch, aber nicht zu sehen.
Ich kenne leider nur, wenn die Gondeln Trauer tragen von den Filmen.
Die Gondeln?
Wenn die Gondeln Trauer tragen, ein Film, der in Venedig spielt, wo übrigens...
Ja, er hat den Zwerg am Schluss geküsst.
Donald Sutherland spielt einen Restaurator von Kirchen.
Ja.
Und wissen Sie, was Donald Sutherland eigentlich war, bevor er zu Schauspielen angefangen hat?
Hellseher.
Er war Ingenieur.
Ingenieur?
Ingenieur ist nichts zu schwer. Auch nicht die Schauspielerei.
Unglaublich. Und dann würde ich mal sagen, wir sind heute mal ausgeflippt und machen C-Dur.
C-Dur?
Ja.
Hatten wir schon lange nicht mehr. Ja. Klingt schon mal beschwingt, sommerlich.
Ja. Haben Sie einen Text mitgebracht?
Nein. Es klingt so grenzdoof. Können wir das vielleicht langsamer machen?
Ja.
Und ich mache das dann, ich spiele in A-Moll drüber. Probieren wir es einfach.
Alles klar. Singen? Nee.
Donald Sutherland fahr doch mit der Gondel, nimm die Gondel, sie ist schneller als die Kutsche. Donald Sutherland, bau ne Gondel und fahr durch Wien. Ja, war jetzt kein Nobelpreis, aber es kommt vielleicht noch. Wir haben ja noch eine zweite Strophe.
Ja.
Können Sie mal was singen vielleicht?
Ich habe leider mein Text zu Hause vergessen.
Ja, dann können Sie mal selber machen.
Na gut. Onkel Donald fährst du uns in die Stadt, wir wollen Kaugummis klauen. Onkel Donald, warum trägst du keine Hose? Hast du Taschengeld von deinem Onkel Dagobert bekommen? Dann gib uns doch das Taschengeld, Onkel Donald, für die Kaugummis, Kaugummis, oh ja. Donald Sutherland, du kennst so viele Zwerge, in Venedig gibt's viele Zwerge mit roten Anorak. Zwerge werden immer mit, also serienmäßig mit roten Anoraks geliefert.
Ja, Donald, dies ist deine Geschichte. Wir alle schreiben unsere Lebensgeschichten hinein in die Poesiealben. Doch du, Donald, du hast eine Sache richtig gemacht. Du hast Kiefer zur Welt gebracht. Also nicht ganz, also nicht selbstständig, versteht sich, Donald, aber du hast da entscheidenden, also du hast entscheidend mitgeholfen, dass Kiefer da ist.
Ja.
Im Online-Shop gibt es übrigens Zedern- und Kiefernöl. Ist ganz gut für die Gesundheit, habe ich mir sagen lassen. Ja, Donald, und im Prinzip, du hast ja 88 Jahre abgeliefert, kann man sagen. Wir denken nur an Mesh, die Supernasen und Servus-TV-Moderationen. Ja.
Onkel Donald, Onkel Donald, Onkel Donald, du bist der Freund der Zwerge, danke für alles, Donald.
Dankeschön. Ein bisschen ein kleines Gstanzel, wie man sagt im Bayerischen, nicht wahr? Hollera die Höh. Ich bin ja aus Bayern, ich bin in Fürth geboren.
Bitte?
Ich bin ja aus Bayern, ich bin aus Fürth geboren, ich kann auch jodeln.
Ja.
Genau. Sagt man ja ein Lidl.
Ein Lidl.
Auch passend zu sprachlichen Eskapaden von mir.
Ja.
Wird jetzt eine Nicht-Österreicherin einen österreichischen Text vorlesen. Wir machen jetzt dieses Experiment, ob man die österreichische Sprache auch auf Deutsch lesen kann. Und dazu haben wir aus einem wirklichen Hotspot der Sommerfrische, aus Innsbruck selbst.
Ja.
Tirol.
Ja.
Wir hören die ganze Zeit nur Tirol, Tirol, Tirol. Haben wir einen Text hergeschickt bekommen von Katrin Rauch. Die sitzt da im Talkessel übrigens in der Hitze und schreibt den ganzen Tag Texte. Und fragt sich, wie es wohl ist, wenn man auf den Berg hochgehen könnte, aber die Seilbahn dort kostet 50 Euro am Tag und das ist dann für mit Poetry Slam Spesen nicht abzustottern.
Und dann sind die Gänse wieder da und schnattern.
Das genau. Aber Frau Rauch schreibt relativ gut Poetry Slam und hat uns einen Text zur Verfügung gestellt und genau.
Der Sommer war schon immer meine am wenigsten liebste Jahreszeit. Vierter Platz von 4 Teilnehmenden. Kein Foto für den Sommer. Keine 10 Tens Hands across the board. Beim Poetry Slam 10 Punkte. Insgesamt. Kein Extrapunkt. Ein Typ für Fidaralla und ich eben auch so überhaupt absolut kein Typ für Fidaralla. Schlecht. Der Sommer ist schlecht. Fürchterlich, ganz schlimm, war grausig, pfui. Der Sommer war schon immer meine am wenigsten liebste Jahreszeit, denn es ist halt einfach viel zu heiß. Da schwitzt man, im Sommer schwitzt man, alleine vom Sitzen schwitzt man, sitzt in der Sonne und schwitzt beim Sitzen, schwitzt man in der Sonne, obwohl man sich keinen Zentimeter bewegt, schwitzt alles in der Sonne. Und dann bickt man, im Sommer bickt man und man hockt da und bickt am Ledersitz im Auto, bickt man fest, wegen der kurzen Hose bickt man und das Gewand bickt und schweißt, alle schweißen, im Bus schweißen alle und es riecht, als hätte man gerade Deo geschnupft. Aber dann geht man duschen und alles ist so schön frisch und kühl und sauber. Zwar auch nicht trocken, aber es bickt nichts und dann steigt man aus der Dusche. Und biegt schon wieder, alles biegt, weil man vergessen hat, die Haxen vor dem Duschen zu rasieren und erst nach dem Duschen die Haxen rasiert beim Waschbecken, so mit dem Haxen auf dem Waschbecken und von der geschissenen, unnötigen, schweißtreibenden Akrobatik biegt man schon wieder. Fürchterlich, ganz schlimm, wah, grausig, pfui, es ist halt einfach viel zu heiß. Da biegt man alleine vom Sitzen, biegt man am Ledersitz im Auto fest, man biegt am Auto, biegt man und muss schon wieder tanken fahren, weil man so am Auto biegt und aus dem Auspuff pufft die Hitze raus und das stinkt, als hätte man Feinstaub geschnupft. Und wenn es zu weit ist fürs Auto, dann fliegt man halt und alles biegt im Flieger, biegt alles von Öl und Kohle, biegt alles. Und das Rindfleisch biegt, weil es davor so viel gefressen hat und so viel gröbst hat und so viel Platz gebraucht hat, biegt es, weil es dem Wald die Haxen rasiert haben. Vor oder nach dem Duschen komplett wurscht. Den Wald haben es abrasiert und im Flieger biegt man auch am Ledersitz fest wegen der kurzen Hose und alles riecht, als hätte man Erdöl geschnupft. Aber im Flieger ist es wenigstens ein bisschen kühl, so schön kühl und frisch. Fast ein bisschen zu frisch. Da kann man ja fast vergessen, dass man gerade drin sitzt nach Skandinavien, weil man es zu Hause von lauter Hitze nicht mehr ausgehalten hat. Und es biegt schon wieder, alles biegt, wenn man vergessen hat, dass man den Wald vor dem Duschen abrasiert hat und das von der geschissenen, unnötigen, schweißtreibenden Akrobatik jetzt Australien brennt. Es ist halt einfach viel zu heiß. Ja, sicher ist es zu heiß, wenn man so viel biegt am Auto und den Supertankern voll mit Erdöl und am Fleisch, mit dem nackten Fleisch biegt man am Ledersitz vom Auto und vom Flieger und am Plastik und am Wald abrasieren biegt man. Weil es gar so furchtbar unbequem ist, so ohne Rindfleisch. Aber in Australien ist es fast ein bisschen unbequemer, so ohne freie Sicht auf das Sydney Opera House. Weil es so viel raucht und staubt und brennt. Und in Kitzbühel ist es auch fast ein bisschen unbequem, wenn man im Dezember dort nicht Skifahren kann, außer auf einem Schneeband neben der Wiese. Und neben dem Inn wird es auch fast ein bisschen unbequem, wenn von weiter oben die Gletscher runterkommen. Fast ein bisschen unbequem. Sommer haben wir es dann fein, da haben wir am Gletscher oben 25 Grad, feini fein, so lässt sich's aushalten und in der Stadt drin bicken während der Klima, wenn uns das Klima nicht mehr passt, so fein. Und dann fällt die Klima aus und es bickt schon wieder, alles bickt, weil man vergessen hat, die Haxen vor dem Duschen zu rasieren und erst nach dem Duschen die Haxen rasiert, beim Waschbecken, so mit dem Haxen auf dem Waschbecken und von der geschissenen, unnötigen, schweißtreibenden Akrobatik bickt man schon wieder. Es ist ja gar so fürchterlich, ganz schlimm, bah, grausig, pfui, da wird's uns echt fast ein bisschen unbequem.
Vielen Dank. Wir wissen das zu schätzen, vielleicht für die Nicht-Österreich, dem Österreichischen nicht mächtigen, was bedeutet bicken?
Kleben.
Richtig. Ja, Sie pappen. Kennt das Bickerl
zum Beispiel. Pappen würden wir sagen vielleicht.
Pappen.
Pappen.
Man pappt schon wieder.
Ich finde, Sie haben sehr gut gelesen. Und jetzt würde mich interessieren, wenn Sie was schreiben und die Frau Rauch das liest.
Ja,
das kriegen wir auch noch hin. Das würde mich jetzt sehr interessieren. Das
kriegen wir auch noch hin.
Vielleicht auf dieser Bühne.
Das ist Import-Export.
Ja, sehr richtig. Gut. Haben Sie bestimmt jetzt auch auf Seidel angesprochen, Import-Export. Ja, weil der hat ja auch diesen Film gemacht.
Ah, ja.
Über diese, wenn es so heiß ist, dass die Menschen verrückt werden. Hundstage.
Hundstage.
Und das ist da, da pickt auch einiges.
Ja.
Die Gehirne, die picken quasi an der Schädeldecke und da ist wirklich, da geht gar nicht mehr viel. Gott sei Dank, dass es hier ein bisschen lauschiger ist, hier in der in Forchheim. Wissen Sie was, Gustav Mahler, mich lässt dieser Mahler nicht los.
Ja,
Gustav Mahler.
Was hat er wieder gemacht?
Wissen Sie, was ihn an der Sommerfrische so interessiert hat?
Was?
Das Dionysische.
Ja.
Quasi das Rauschhafte.
Aha.
Aber auch der Pan. Also Dionysos und Pan, also das Wilde, das geben sich die Hand in der Sommerfrische. Also diese beiden Aspekte.
Aha.
Und veranstalten einen kleinen Tanz. Und das ist das, was so interessant ist. Ihm war das dann aber schnell auch zu viel. Und er hat sich ein Haus gebaut in der Sommerfrische. Ist wirklich warm. Attersee hat er sich ein Haus gebaut.
Das glaube ich Ihnen aufs Wort.
Weil Sie es auch recherchiert haben.
Ja, ich habe das mit anderen Namen recherchiert, aber wir haben das irgendwie alle gemacht.
Thomas, wie heißt es, Mann, wie heißt
Manfred,
das Haus?
Mann.
Wie heißt das Haus?
Welches?
Das Mahler gebaut hat.
Malerhaus.
Ich sage Ihnen, wie es heißt. Er hat es getauft Schnitzelputzhäusel. Schnitzelputzhäusel.
Ist das wahr? Ist das wahr?
Das ist wirklich wahr. Können Sie googeln oder in Ihren Brockhaus eintippen. Das ist wirklich wahr. Gustav Mahler hat am liebsten, ist er in die Sommerfrische gefahren, hat da sich inspirieren lassen von der Natur und dann, wenn es ihm aber zu viel Natur war, also immer, ist er in sein Schnitzelputzhäusel, hat er sich eingesperrt, hat alles zugemacht. Die Kinder durften nicht laut sein vor dem Häusel.
Ja.
Da kam dann in der Sommerfrische kam die Muse und hat ihn geküsst.
Genau.
Und es ist ringelnd reingetanzt mit Dionysos und Pan.
Aber nicht mit Apollo, der musste draußen
Nein,
bleiben.
Der war nicht eingeladen.
Richtig. Das, was wir jetzt gerade beschrieben haben, konzentriert sich ja sehr auf den süddeutschen Raum. Also wir Sommer dieser Vorstellung von Urlaub in den Bergen, Sommerfrische als ein Begriff, der auch aus dem süd- oder österreichischen Raum, also Alpenregion, stammt, aus Bozen eben. Aber es gibt natürlich auch die Art von Sommerfrische, die eher im Norden betrieben wurde. Da hatten wir es dann Richtung Kurbäder fahren mit dem Zug, um den Blick jetzt mal zu erweitern. Und dann gibt es natürlich eine ganz, ganz, ganz dezidiert slawisch-russische Sommerfrischenkultur, die Datschen.
Ah ja.
Kennen Sie Datschen?
Datscha.
Datscha.
Das Auto, ne? Hat man sich ins Auto eingesperrt den ganzen Sommer. Aber es gibt auch andere Fabrikate, es gibt nicht nur Datscha, es gibt auch Renault.
Eisenbart, ich will darauf hinaus, wenn wir uns angucken, wie das in Russland war, dann
ja.
Russland ist ein riesengroßes Land mit großen Städten und sehr, sehr viel ruralen, nicht bespielten Land.
Ja.
Und es fing schon in der Zarenzeit an, dass quasi das Land auch benutzt würde als Geschenk an gute DienerInnen.
Ja.
Also wenn sie sich entsprechend verhalten haben, dann haben sie ein kleines Landstück bekommen, auf dem sie ein kleines Sommerhaus bauen konnten. Die Datsche. Und das kommt auch aus dem Lateinischen für dare, also für geben. Also ein Landgeschenk beschreibt Datsche. Und diese Praxis hat sich bis in die Sowjetunion weitergeführt, dass nämlich Parteifunktionäre, die sich als Belohnung ein Landstück bekommen, ein kleines, eine Parzelle, und darauf dann ihre Sommerhäuser gebaut haben. Gleichzeitig habe ich gelesen in einem Artikel eines tschechischen Schriftstellers, dass es da auch diese Sommerhauskultur gibt und dass das wieder als Flucht ins Private vor der herrschenden Macht quasi dienen konnte. Also dieses Abschotten und dort endlich Privatsphäre zu haben. Und diese Kultur ist auch in der DDR sehr beliebt gewesen, statt quasi raus in die Welt zu reisen, in das nähe Land, was einem geschenkt wurde von der höheren Macht, aber gleichzeitig sich dieser Macht entziehen zu können. Das fand ich ein interessantes Ding.
Ja, und da konnte man dann ganz einfach so Landflucht machen. Da konnte man einfach auf die Datsche gehen und
genau.
Da wurde dann ein Auge zugedrückt oder wie?
Nein, es war ja erwünscht.
Ach so.
Es war ja auch, übrigens bis ins Jahr 2010, habe ich gelesen, haben 40% der russischen Versorgung mit Lebensmitteln Datschen übernommen. Also selbst auch Gemüse anbauen, um einer Nahrungsknappheit entgegenzuwirken, war auch eins der Ziele, warum diese Datschen verschenkt wurden. Weil man hat dann so einen Gemüsegarten und halt so eine halbe Selbstversorgungsoption und hat dadurch auch wirklich Hungersnöten entgegengewirkt. Bis, wie gesagt, bis 2010. Ich habe nur die letzte Zahl von 2010, war es 40% der Versorgung.
Unglaublich.
Unglaublich.
Was es für Zahlen gibt, ja, Frau Meisendrath.
Ja, Zahlen,
nicht wahr?
Stellen Sie sich das mal vor, bei uns,
toll.
Dass die Schrebergärten 40% der Landwirtschaft ausmachen würden. Stellen Sie sich das mal vor.
Ja, und das sehen die meisten ja wirklich aus, ne, Frau Meisendrath.
Ja, verschluderte, alles liegt rum, Kinder schreien. Und dann steht da so eine Hütte.
Dann das dicke Steg irgendwie zieht drüber vom Nachbarn seinen Grill.
Richtig.
Und dann sitzt man da.
Niemand hält sich an die Beschnittordnung der Hecke, nicht wahr?
Unglaublich schlecht.
Verlottertes Land, in dem wir leben. Wir hören noch mal einen Text. Und zwar haben wir auch AutorInnen, also Sie haben ja auch geschrieben, haben Sie beide Texte? Sie nicken ganz freundlich. Juli Kling, lesen Sie doch mal Ihren Text vor. Und ich kenne den Titel nicht, den könnten Sie vielleicht dann gleich noch dazu sagen. Ach, Sommerfrische ist der Titel. Ja gut, dann Sommerfrische von Juli Kling.
Mein Freund Tobi verbringt die Sommerfrische am liebsten in Südengland. Er packt seine Reisetasche, bucht sich ein Zugticket nach London und fährt von dort aus weiter Richtung Cornwall. Am häufigsten zieht es Tobi auf die Halbinsel Lizard, wo man kilometerlang an den Steilküsten entlanglaufen kann und wo die rauen Felswände schimmern wie die Schuppen einer Eidechse. Schon Virginia Woolf hat gerne Urlaub in Cornwall gemacht. Und wenn sie keine überzeugende Referenz ist, dann ist es Tobi. Man kann Tobi als einen Mann in den besten Jahren bezeichnen. Er schätzt rohköstliche Ofengerichte, trägt vorzugsweise Bootcut-Jeans und seine größte Schwäche sind Hunde. Für die würde er vermutlich alles andere stehen lassen. Während meiner eigenen Reisen sende ich Tobi hauptsächlich Fotos von Hundebegegnungen, denn damit bin ich garantiert auf der sicheren Seite. Wenn ich ihm Bilder von örtlichen Sehenswürdigkeiten schicke, stellt er mir daraufhin oft Fragen, die ich nicht beantworten kann. Und dann schäme ich mich, weil ich mich nicht eingehend informiert und stattdessen meinen halbseidenen Gedanken nachgehangen habe. Manchmal setzen Tobi und ich uns zusammen im Kontumatsgarten an die Pegnitz. Wir trinken mitgebrachten Rotwein, essen Snacktomaten und reden über das Leben. Für gewöhnlich geht es bei diesen Gesprächen vor allem um mein Leben, in dem mal wieder irgendetwas im Argen liegt. Tobi besitzt eine hervorragende Beobachtungsgabe und man kann ihm nichts vormachen. Meistens erkennt er bereits auf den ersten Blick, wie es gerade um mich bestellt ist und was man in dieser oder jener Situation tun kann. Falls Tobi nicht sofort einen Ratschlag für mich parat hat, hört er einfach zu. Auch das kann er ausgesprochen gut. Er guckt unterdessen verträumt aufs Wasser, nippt vorsichtig an seinem Weinglas und macht einen ungemein besonnenen Eindruck. Überhaupt ist Tobi ein sehr feingeistiger Mensch und in den Unterhaltungen mit ihm kann man einiges lernen. Mit seiner Kunstexpertise schlägt er mein halb verflossenes Studienwissen um Längen. Seine Kenntnisse der Architektur sind bemerkenswert und das britische Königshaus ist sein persönliches Spezialgebiet. Außerdem mag er Filme, nur keine von und mit Lars Eidinger. Den hasst er abgrundtief, aber das halte ich für absolut berechtigt. Wenn Tobi Ferien in Cornwall macht, zieht er jeden Morgen seine bequemen Sandalen an und erkundet die Gegend. In meiner Vorstellung trägt er auf seinen Entdeckungstouren ein blau-weiß gestreiftes T-Shirt, rückt gelegentlich seine Sonnenbrille zurecht und sieht so richtig nach Urlaub aus. Er besucht Museen und Galerien, bewundert Kirchen und Kapellen und nicht selten verliert er sein Herz in ein Gebäude, das die meisten Menschen schlichtweg übersehen würden. Bisweilen verläuft er sich in den Irrgärten der englischen Renaissance. Doch weil Tobi stets nach rechts und links schaut, findet er schnell einen Weg hinaus. Anschließend wandert er auf dem Küstenpfad an sattgrünen Hügeln und verschlafenen Schafen vorbei bis zu seiner Lieblingsbucht. Sie liegt abgeschieden zwischen zwei malerischen Fischerdörfern. Und an glücklichen Tagen ist Tobi der einzige Besucher. Kaum am Strand angekommen, zieht er die Sandalen aus, stellt seine Füße ins Meer und lässt sich den salzigen Wind um die Nase wehen. Und während er andächtig über den stürmischen Ozean blickt und die turmhohen Wolken am Himmel mustert, vergisst Tobi die bedrückende Hitze der Stadt und die Verantwortung auf seinen schweren Schultern und er atmet ganz tief und lange ein. Ich glaube, dass die Sommerfrische in Cornwall sehr heilsam sein kann. Und vielleicht sollte ich mich baldmöglichst um ein Zugticket kümmern und nach Südengland reisen. Vielleicht brauche ich ein bisschen saubere Luft in der Brust, um die es mir momentan viel zu oft eng wird, eine kühle Brise, die durch die halbseidenen Gedanken rauscht und mächtig Staub aufwirbelt. Eine freie Sicht auf schimmernde Felsen und meterhochschlagende Wellen, die sogar einen Frachtcontainer voller Erinnerungen im Handumdrehen fortspülen könnten. Nächstes Wochenende treffe ich Tobi wieder. Und dann werde ich ihn fragen, wo er seine Sandalen gekauft hat.
Ein Text von Juli Kling, gelesen von Juli Kling.
Hat man auch nicht alle Tage. Vielen Dank. Zum Thema Sommerfrische in England.
Ja.
Haben Sie den Film Man gesehen?
Man?
Von Alex Garland.
Nee.
Da geht eine Frau auf Sommerfrische. Und das ist aber gar nicht gut, weil sie kann mit der Einsamkeit auch, also, und da kommen auch ganz viele Erinnerungen an das, was nicht Sommerfrische ist, und zwar zu Hause. Und da habe ich mir vorhin bei dem Text gedacht, den Knieps geschrieben
ja,
hat.
Ja.
Der kam ja auch nicht so gut mit der Sommerfrische zurecht.
Da ging es um Langeweile.
Ja, Langeweile. Aber Langeweile. Vielleicht, was ist denn Langeweile?
Das bei sich selbst sein müssen.
Ja, ich glaube, das ist genau das Problem.
Ja.
Also könnten Sie das? Haben Sie da schon mal in sich reingehorcht?
Ja, ich kann das gut. Ich fange dann an, mit mir zu diskutieren.
Aha, das kann ich mir vorstellen.
Ich habe schon mehrere Probleme anderer damit gelöst, aber halt nur auf dem Papier.
Aber indem Sie mit sich selber geredet haben?
Indem ich mit mir selbst, das ist ja Selbstbefragung, nicht wahr? Das ist ja Meditation auch auf eine Art oder ein in sich kehren, in sich gehen. Aber es ist auch manchmal unangenehm.
Ja, warum?
Weil ich manchmal Mundgeruch hatte zum Beispiel. Oder weil ich mich selber nicht gern reden höre manchmal. Ja.
Und dann sagen sie sich das und dann sagen sie, das finde ich überhaupt nicht.
Nö, ja zum Beispiel. Und das geht dann ewig. Ich kann dann ja nicht aufhören. Stellen Sie sich das mal vor. Sie gehen in die Sommerfrische, auf den Berg rauf zum Beispiel.
Ja.
Sehen einen Gletscher und dann reden sie die ganze Zeit mit sich selber
über
Atomkraft zum Beispiel, Atomendlager. Hier könnte man ein Atomendlager hinmachen, sage ich zu mir, sage ich, bist du bescheuert, hier ist ein Gletscher. Das schmilzt ja weg. Das ist ja keine Möglichkeit.
Ja.
Und dann sagt die eine Hälfte von mir, ich habe jetzt ein großes Problem der Menschheit gelöst und die andere sagt, du hast doch komplett nichts kapiert.
Und die dritte sagt dann, ich muss mal dringend auf Toilette. Wir sind hier mitten im Gletscher drin.
Ja, genau.
Unglaublich. Ja, das vielleicht
ist das Problem.
Vielleicht ist das eine Möglichkeit, wenn einem langweilig ist, einfach eigene Probleme und Probleme der Menschheit lösen.
Ich wollte mal kurz zurück zum Thema Sommerfrische und Macht.
Gerne.
Also wir hatten zum einen natürlich, halten wir mal kurz fest, das Ganze ist in der frühen Moderne aufgekommen, als Eisenbahnen gebaut wurden natürlich und es viel einfacher macht, aufs Land schnell zu kommen.
Ja.
Und diese Eisenbahnen sind ja auch ein Ausdruck von Macht, nämlich auch von Unterwerfung des Landes, nicht wahr? Also der Einschnitt in die Landschaft ist quasi schon symbolisch.
Ja.
Und,
aber es war nur eine vorübergehende.
Wir hatten es vorhin mit diesem Kampf, da sind die Städter, da sind wir auf Land, da ist diese Machtauslotung, die Raumauslotung.
Ja, dann das geschlossene System, in das man jemanden reinlassen möchte, der fremd ist.
Genau, genau.
Das haben Sie noch aufgezählt. Und jetzt wollten Sie sagen, was noch mit Macht das zu tun hat. Vielleicht zum Beispiel, dass man sich das leisten muss.
Das auch, also, ja, aber es gibt das, ja, das habe ich ja vorhin schon gemeint, es gibt ja eine unglaubliche Varianz von, wir schlafen auf Heu, wo das ja heutzutage auch angeboten wird als Funktion. Nicht wahr, dass man drauf zahlt, um auf Heu zu schlafen. Aber ich habe auch in diesen Berichten von Zeitzeugen gelesen, dass es auch früher einfach aus notgedrungener Art quasi dieses Schlaf dann halt hier irgendwo im Stall, nicht wahr, wie ich das kenne. Ne? Da steckt das auch drin.
Auch, das habe ich gesehen bei B&B, wo man im Ponystall schlafen darf. Und da schaut das Pony immer lustig rein.
Genau.
Die sind ausgebucht bis 2029. Da kann man gar nicht schlafen.
Jetzt ist mir der Punkt wieder eingefallen, weil Sie so ein langweiliges Zeug geredet haben. Ich habe weil wir reden ja immer über Goethe und so. Also es
haben wir bisher nicht.
Genau. Nee. Und es gibt eine Anekdote von Beethoven und Goethe, die beide in der Sommerfrische waren. Also nicht zusammen
gemeinsam?
Abgesprochen. Ja, nein, die haben sich dort getroffen auf der Straße und haben ein Gespräch, sagen wir mal, ein plauderisches Gespräch geführt.
Lassen Sie mich raten, der eine hat gesagt, wollen wir in die Berge oder an den Strand? Und der andere hat gesagt, wieso fragen Sie das?
Warum wir sind doch in den Bergen, es ist ja zu spät jetzt.
Ja. Und dann, was ist dann passiert, Frau Meisendrath?
Wir befinden uns im Jahre 1812, also das ist schon vor dieser Hochzeit dieser Vielbeschworenen, aber wir sind im 19. Jahrhundert, es checkt also out.
Ja.
In Teplitz, 90 Kilometer nordwestlich von Prag. Sie haben sich also nicht fürs Meer entschieden, die beiden. Und auch der österreichische Kaiser ist dort. Dann kommt der Kaiser und Goethe zückt den Hut, nicht wahr, wie man das macht, wenn der Kaiser vorbeikommt. Und Beethoven scheißt ihn zusammen und sagt, der hat überhaupt nichts zu sagen. Bleib ruhig in meinem Arm hängen, nicht wahr? Ich stelle mir vor, wie die da zusammen in Arm laufen. Das ist sehr schön. Sie müssen uns den Platz machen, nicht wir. Also der Kaiser hat gefälligst uns Tribut zu zollen.
Ja, das ist Beethoven.
Das hat Beethoven gesagt. Beethoven war ja notorisch dafür, dass er Autoritäten abgelehnt hat und sich nichts geschert drum gehabt über diesen Standeskultur.
Ja.
Und danach hat er ihn zusammengeschickt. Auf euch habe ich gewartet, weil ich euch Ehre und achte, wie ihr es verdient. Aber jenen habt ihr zu viele Ehre angetan. Also er wurde quasi in Augen Beethovens, hat sich selbst herabgewürdigt, dadurch, dass er den Kaiser gegrüßt hat. Weil Goethe wiederum sehr diesen Gepflogenheiten sehr anhing.
Ja.
Das Macht und Sommerfrische, Herr Eisenbart, Macht und Sommerfrische.
Das war jetzt die Anekdote.
Ja, weil man sich eben vielleicht auch freier fühlt oder auch vielleicht auch diese Stände sich auflösen, wenn man im Heu schläft zusammen, verstehen Sie?
Aber die waren mit dem Kaiser im Heu?
Ja. Und danach sind sie nach Prag in eins dieser furchtbaren Bierspaß gegangen und haben sich mit Hopfen einreiben lassen, wahrscheinlich.
Ja, Goethe im Bierspar, das müssen Sie mir aber zeigen, die Stelle.
Ganz kurz noch nachgeschrieben, ich hatte vorhin von Tschechien geredet. Es gibt einen Germanismus, der Sommerfrischler beschreibt, im Tschechischen.
Ja.
Das sind die Luftigs.
Luftigs.
Das ist nicht gut. So nennen die Tschechen die Leute, die von der Stadt aufs Land fahren und quasi Sommerfrische aufsuchen. Das sind die Luftigs, wegen der Luft, wegen der Frische.
Das ist wegen dem Schafft es.
Ja.
Dass das Lustige eigentlich war.
Nein, die haben es aber falsch. Kommt von Luft. Wir hören nochmal einen Text. David Telgin. Ein Doppelpack mal wieder.
Und hier ist David Telgin.
Land, das aufatmet, wenn der Regen fällt und der Durst gelöscht wird und endlich Regen fällt nach viel zu heißen Sommertagen. Am Morgen noch frisch, unverbraucht, kein gleißendes Licht, keine große Hitze, am Morgen ein leichter Wind, Hauch von Rosen und Lavendel. Lasst die Blumen sprechen.
Das erkennt man an Lyrik immer, wenn es vorbei ist, wenn der Sprecher oder die Sprecherin aufhört, ne?
Ja.
Da erkennt man das immer.
Und dann, wenn man aufpasst.
Mhm. Sie haben gerade geguckt, ne?
Ja,
was wir noch.
Ich dachte, es kommt ein zweites Gedicht noch.
Das waren schon zwei.
Sehen Sie, ich habe gar nicht aufgepasst. Ich habe sie verkackeiert.
Habe ich nicht gemerkt. Haben Sie sehr gut überspielt.
Gut, wir hören noch einen Text. Oh, jetzt ist ein. Sehen Sie, wie poetisch. Da ist ein Marienkäfer auf mein Blatt.
Oh nein.
Und
machen Sie ein Foto. Das glaubt Ihnen
will
niemand.
Will nicht mehr gehen. Und das ist einfach wie am Land, wenn man die Natur anschaut und sagt, da steht jetzt.
Das können Sie auf BookTok, können Sie das hochladen. Da sagen die dann, da muss man direkt eine Romanreihe dazu schreiben. Drei Bücher, der wird es noch weit, weit bringen.
So, jetzt lassen wir den starten noch. Okay,
wir hören
noch einen Text, und zwar Jörg Hilse Abastan oder Abastan. Ich weiß nicht, was jetzt gemeint ist. Jörg Hilse Abastan, bitte.
Anfangs fühlte sich Jonas Neum etwas unwohl, wenn er daran dachte, den Urlaub in einer Stadt zu verbringen, in der es nicht üblich war, mit Bargeld zu bezahlen. Aber als in der Küche immer öfter aber, statt wie sonst Helene Fischer zu hören war, wenn seine Frau abwusch, sagte er, na gut, fahren wir. Und sie buchte im Internet eine Woche Stockholm. Jonas Neum war beruhigt, die Sache seiner Frau überlassen zu können und nur seinen Teil der Kosten zu übernehmen. Er fand das Ganze zu kompliziert, weil man seinem Gefühl nach hunderte von Passwörtern dafür zu brauchen schien. So überließ er solche Dinge stets ihr, wenn es ging, floh geradezu innerlich davor, fast wie einst der biblische Jona vor den Weisungen Gottes. Umso mehr wusste er, wie sehr er ihr diesen Urlaub schuldig war. Denn sie wollte unbedingt einmal ins ABBA-Museum. Und wenn man gerne Bücher liest, so wie er es tat, lernt man viel über die Kraft von Träumen und Wünschen. 2 Tage bevor es losging, fand er beim Durchblättern eines Reiseführers etwas, das seine Aufmerksamkeit erregte. Das wollte er sich ansehen. Am frühen Dienstagmorgen flogen sie los. Und einen Vormittag später öffneten sich für beide die Pforten des ABBA-Museums. Für seine Frau war es überwältigend. Sie sahen die Kostüme, die die 4 bei ihren Auftritten getragen hatten, und hörten von den Videoleinwänden die Entstehungsgeschichte der Band. Am beeindruckendsten fand sie den Nachbau des ehemaligen Tonstudios mit seinem riesigen Mischpult. Eine Sache erinnerte beide an ihre Urlaube in England. Kein Museum ohne großen Souvenirshop. Mekka nährt sich von den Pilgern und die Pilger nähren sich von Mekka, meinte Jonas, als seine Frau ein ABBA-T-Shirt mit zur Kasse nahm. Kurz darauf ergab sich allerdings eine ungeahnte Möglichkeit, wieder Geld zu sparen. Zurück in der Altstadt, die Gamla Stan genannt wird, entdeckte sie einen großen IKEA und sagte, irgendwie habe ich jetzt Lust auf Schöttbullar. Deine Idee klingt ein bisschen nach dem Film Memphis Belle, erwiderte Jonas. Wie meinst du das? Fragte sie. Weißt du noch, die eine Szene? Wenn ich nochmal von deiner Idee höre, dass du nach dem Krieg eine Schnellimbisskette aufmachen willst, hau ich dir eine rein. Niemand will in einer anderen Stadt das Gleiche essen. Antwort: Oh doch, es ist so beruhigend. Sie lachten und gingen dann hinein. Beim anschließenden Bummel durch die Straßen fragte Jonas, können wir vielleicht zu diesem Denkmal gehen, das ich im Reiseführer gefunden habe? Es war gar nicht so weit zu dem kleinen Platz mit der Adresse Mosebacketalk 1-3. Die mannshohe Skulptur zeigte 2 Frauen, Rücken an Rücken stehend. Eine von beiden hatte die Arme hinter dem Kopf verschränkt. Die andere schien etwas zu tragen. Ein kleines Schild unten auf dem kurzen Sockel verriet die Namen der Skulptur und des Künstlers, der es geschaffen hatte. Systrana, die Geschwister, Nils Jürgen, 1945. Jonas setzte sich auf eine Bank in der Nähe und las noch einmal den Wikipedia-Artikel darüber, was den Künstler inspiriert hatte, diese Skulptur zu schaffen. Es erinnerte an ein tragisches Ereignis, das sich 1911 in Stockholm ereignet hatte. Zusammengeschnürt, Rücken an Rücken, ertränkten sich 2 junge Frauen gemeinsam im Hammarbysee. Die Zeitung Dagens Nyheter schrieb, dass die beiden eine herzliche Freundschaft in Zusammenhang mit etwas Überdrehtem gehabt hätten. Sie hatten ihre Körper an den Hüften zusammengebunden und ihre Säcke mit Steinen gefüllt, um sie mit ihrem Gewicht in die Tiefe zu ziehen. Daraus ging hervor, dass die beiden jungen Mädchen gemeinsam den Tod gesucht und gefunden hatten. Der Wikipedia-Artikel erwähnte noch, dass die Skulptur heute als Symbol der Erinnerung an die Diskriminierung von Schwulen, Lesben und Transgender-Menschen in der queeren Bewegung gilt. Still saß Jonas auf der Bank in der Sonne und dachte in diesem Moment an viele seiner Kollegen. An Jens, den Zugbegleiter aus Köln, mit dem er seine letzte Schicht vor dem Urlaub nach Brüssel gefahren war. Wie selbstverständlich begrüßte ihn ein anderer Kollege mit den Worten, »Hallo Jens, wie geht's deinem Mann?« An die Autorin Sabine Brandl aus München, die einmal auf einer Buchmesse gebeten wurde, ihre Bücher vom Tisch ihres Verlags zu entfernen, nur weil sie lesbische Liebesgeschichten schrieb, an denen nichts auch nur entfernt Anstößiges war. Jonas mochte ihre Erzählungen. Sie handelten von der Suche nach Freundschaft und Liebe, den Schwierigkeiten und den Enttäuschungen, die jeder in Sachen Partnerschaft erlebt. Dann kam ihm ein anderes Denkmal in den Sinn, das er einmal zu Hause in Frankfurt gesehen hatte. Es erinnerte an das grausame Schicksal jener KZ-Häftlinge, die mit einem rosa Winkel an der Kleidung gekennzeichnet wurden, nur weil ihr Verbrechen darin bestand, Männer statt Frauen zu lieben. Nicht wenige von den Juristen, die sie damals in die Lager schickten, durften nach 1945 weiterhin solcherlei Recht sprechen. Der berüchtigte Paragraph 175 wurde erst 1994 endgültig abgeschafft. Kurz bevor er sich wieder erhob, fiel Jonas noch ein Gespräch ein. Einmal am Kölner Hauptbahnhof hatte er Pause. Und zwei Kollegen beratschlagten dort ihre Teilnahme am Christopher Street Day. Sich schrill und laut zu gebärden, so wie dort, war eigentlich nie Jonas Sache gewesen. Er war nie in der Lage, sich in einen derartigen Zustand der Euphorie zu versetzen. Er liebte eher die Stille und seine Bücher. Doch hier in Stockholms Straßen, vor dieser Skulptur Nils Jörgens, verstand er, warum man dort buchstäblich mit Pauken und Trompeten für die sexuelle Gleichberechtigung demonstrieren musste. Weil niemals und nie mehr ein Mensch ausgegrenzt, verurteilt oder gar in den Tod getrieben werden durfte, nur weil er anders fühlte und liebte als andere.
Danke, Juli Kling, und danke, Jörg Hilse, der diesen Text, jetzt kommt nämlich der Dreh, eigentlich für die nächste Sendung geschrieben hat.
Pauken und Trompeten.
Ne? Pauken und Trompeten ist unser nächstes Thema. Und Herr Hilse hat mich halt, wollte ich noch kurz sagen, wir haben das jetzt nicht aus Versehen in diese Sendung, sondern Herr Hilse hat gemeint, ich würde das gerne auf der Live-Bühne präsentiert wissen.
Ja.
Und das machen wir, weil AutorInnen sind bei uns Könige und Königinnen.
Haben Sie schön gesagt.
Habe ich gesagt und habe ich gemacht.
Frau Meisendraht.
Ja.
Können Sie sich vorstellen, Sommerfrische wo zu machen, wo es weder, also weder frisch noch irgendwie schön ist?
Ja.
Haben Sie mitbekommen, dass gerade alle nach Dubai zum Beispiel gehen?
Ach so, aber da ist ja Sommer manchmal auch.
Wissen Sie, wo ja, Sommer ist schon, aber frisch ist da doch
nicht. Die haben Klimaanlagen.
Die haben Klimaanlagen, das ist nämlich das Ding. Das brauchen wir da überhaupt noch? Also Sommerfrische ist ja ein Konzept.
Brauchen wir noch Klimaanlagen? Podiumsdiskussion.
ja, genau. Und hier kommt der Oberbürgermeister von Nürnberg mit seinem durchschlagenden Pro-Argument, warum wir... Nein, wenn Sommerfrische ein Konzept ist aus den längst vergangenen Jahrhunderten.
100 Jahre her ungefähr, ja.
Da gab es ja noch keine Klimaanlagen und so.
Ja.
Gab auch noch keine, ich sag mal, Noise-Canceling-Kopfhörer.
Nee.
Braucht es denn heute überhaupt noch mit
Noise-Canceling, ne? Ob es das noch braucht?
Wollen Sie die Frage selber stellen?
Ach so, braucht es noch Sommerfrische heute? Ja, Sie wollen das wieder auf die heutige Zeit zurückbringen.
Naja, ich möchte nur wissen, wie relevant ist das Thema heute
noch? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Die Sommerfrische an sich ist ja eine Romantisierung der Landschaft und auch eine Romantisierung des Landlebens. Und wenn Sie sich jetzt mal Juli C. zum Beispiel angucken,
ja,
wo man dann irgendwie in Brandenburg, wenn man in Berlin wohnt, in Brandenburg sich eine Hütte hinbaut und sagt, ich mache jetzt Gurken,
ja,
auch selber, dann hat es ja immer noch eine gewisse Sogkraft, diese Idee von romantisierter Landlust. Sie kennen ja auch die ganzen, ich war letztens auf einer Toilette, auf einem Berg.
Was, in der Toilette?
Auf einer Toilette, also auf einem WC-Klo, ja, gehockt. Und es war ein Riesenstoß an Landlust, Landliebe, Liebe vom Land,
im
Land
Klo,
im Lieb, Lieb im Land. Obwohl ich ja quasi auf einem Bauernhof war,
ja,
hat man trotzdem diese doch verkommerzialisierten Vorstellungen von der romantisiert verklärten Landschaft immer noch selbst da, selbst im Hinterland der Alpen noch ist das zu finden. Und es hat eine gewisse Strahlkraft. Insofern würde ich sagen, ja, es hat schon noch Relevanz, Herr Eisenbart.
Oder
aber es ist halt anders jetzt.
Judith Rakers zum Beispiel.
Bitte?
Judith Rakers. Die, ja, Moderatorin, die Nachrichtenmoderatorin,
ja,
die hat ja auch nach, die hat gesagt, sie macht keine Nachrichten mehr, sie macht jetzt nur noch Garten.
Ja.
Ist das auch sowas, wo Sie sagen würden, die schreibt jetzt Bücher über Garten? Hier habe ich meinen eigenen Kohlrabi gemacht, schauen Sie mal her. Und dann das nächste Kapitel, da geht es um Radieschen oder zum Beispiel eine klassische Pastinake wird da dann beschrieben, die sie selber gemacht hat. Ist das sowas?
Ja.
Ist es unsere Entsprechung heutzutage? Also weil
ich glaube, wir, ich glaube,
die Welt ist näher zusammengerückt. Man kann überall schnell hinfliegen, wie man hört. Aber vielleicht muss man das gar nicht, sondern man macht die Sommerfrische sich in seinen eigenen Balkon.
Ja.
Ist da was dran?
Das habe ich. Ich habe hier noch ein Zitat von einem Ingenieur, der eine philosophische Doktorarbeit geschrieben hat zum Thema Sommerfrische. Und der zitiert hier einen Herrn Hart mit den Worten: Wo Räume verklärt werden, da werfen gemeinhin Kolonisatoren, Investoren, Developer, Biotopmanager.
Langsam, nochmal.
Wo Räume verklärt werden, da werfen gemeinhin Kolonisatoren, Investoren, Developer, Biotopmanager und staatliche Administrationen wie Naturschutz schon ihre Schatten voraus. Also diese Nutzbarmachung des Landes, ja, eben unter dem Vorzeichen des Authentischen, das bleibt ein großes Problem der Touristik. Aber das haben sie ja nicht nur bei der Sommerfrische. Bloß da trifft es diese Spitze, weil da dieser Gedanke dabei ist.
Aber
Kommodifizierung, wir hatten das schon bei Reisen, glaube ich, war das Thema, als wir das schon...
Ja. Ja. Aber dann kann man sich sein Schnitzelputzhäusel zum Beispiel hinstellen, wenn die Dreckstouristen kommen zum Beispiel, ist es dann sowas, dass man sich selber wieder kommodifizieren muss in der Ferne.
Ja, wenn Sie auf Instagram unterwegs sind, kennen Sie ja vielleicht auch diesen Cottagecore. Kennen Sie das? Cottagecore?
Beschreiben Sie mal.
Cottagecore ist, wenn Sie auf Instagram sind und sich filmen, wie Sie zum Beispiel ein Bärenfell in Ihre holzvertäfelte Tiny House legen und dann ist da noch so ein...
Also Dreadwife?
Ja, es geht in die Richtung. Cottagecore ist halt, sie stellen sich so ein romantisiertes Landleben vor und leben das quasi so als Lebenseinstellung. Und da findet man das heute vielleicht noch, diese Idee von Sommerfrische, dass man wieder zum wahren, echten, zum alten hergebracht. Und da haben sie auch wieder, was wir vorhin hatten mit dem... Hier ist die Gruppe, die sich ausschließt, also die sich quasi einschließt in ein Haus, in einen Raum, in einen Privatraum gegen die böse Außenwelt.
Ja.
Und auf der anderen Seite haben sie vielleicht aber auch bürgerliche Leute, die von außen kommen, als liberal wahrgenommen werden, aber dann nicht rein können in diese Blase.
Ja.
Und da geht es viel um privat und öffentlichen Raum. Ja. Und das ist heute noch auf Instagram, auf Cottagecore.
Im virtuellen Raum.
Im virtuellen Raum, genau, weil da trifft sich die ganze Chose, die Bagage. Dann jetzt noch einen zweiten Text von Christian Knieps, der mit der Lampe, heute aber mit dem Titel Sommerfrische, gelesen von Yves. Danke.
Disclaimer. Achtung. Dieser Artikel kann Hinweise auf Produkte enthalten, die zur empirischen Fallstudie notwendig waren. Da dies kein Warentest im herkömmlichen Sinne darstellt, wird sich an dieser Stelle in aller Form entschuldigt. Wer kennt das nicht? Es ist heiß im Staate Dänemark, aber auch in der eigenen Großstadt, die in einem Kessel liegend die Grillstufe des Backofens angeschaltet hat. Hitze von oben und unten. Und selbst im fast nackten Zustand kann man erfühlen, wie sich ein Brathähnchen in der Röhre fühlen mag. Die Luft ist stickig, diesig. Eine Glocke mit wabernder und stehender Luft heizt das Ganze weiter an. Die Schweißporen streiken, da die körpereigene Kühlung längst überfordert ist. Die Gedanken richten sich im Halbwahn auf nur ein Ziel. Sommerfrische. Ab zum Meer, raus aus dem Glutofen, hinein in die steife, angenehme Brise. Irgendwo auf eine Insel, auf der Touristen das Kommando längst übernommen haben. Doch oh Wunder, ganz viele kennen das nicht. Aus vielerlei Gründen ist die Zahl derer, die sich das nicht leisten können, in den Jahren stetig gewachsen. Familien, die schlichtweg zu wenig Geld verdienen, um gleichzeitig in einer gekauften Erdgeschosswohnung einen Infinity Pool zu betreiben, sind oft ohne ausreichende Mittel. Und auch Singles, die ihr Geld dafür ausgeben, um den Ausbau ihrer maisonetten Altbauwohnung zu ermöglichen. Da die Zahl der einmal getragenen Kleidungsstücke unmöglich mehr in die beiden begehbaren Kleiderschränke passen, können es nur per Kredit finanzieren. Die Welt ist schon arm dran. Aus diesem Grund und aus rein kapitalistischen Aspekten natürlich, hat ein Unternehmen, das zuvor mit seinem Produkt auf dem Holzweg war, Glowing Gelatine Zuckerform Drops,
wirken eher abschreckend auf Käuferinnen und Käufer, die befürchten, selber dann nachzuglühen, was nachts den empfindlichen Schlaf in der Gluthitze weiter stören könnte. Dieses Unternehmen also hat ein Produkt entwickelt, das die Sommerfrische in die eigene Wohnung bringt, in den eigenen vier Wänden das Gefühl von Urlaub zu verspüren. Ist so erfolgreich, dass niemand mehr in den Urlaub fährt. Nur wenige Jahre später sind Massen von Urlaubsorten wirtschaftlich ruiniert. Nur ein einziges Dörfchen hat die grandiose Idee, im Urlaub vor Ort verschiedene Erlebnisse zu ermöglichen. Man kann als Gast von einem ins andere Zimmer umbuchen. Geht von der Wüste in die Berge, in die Antarktis bis nach Patagonien. Und es bleibt ein Renner, woanders hinzugehen, ohne sich großartig bewegen zu müssen. Und die Moral von der Geschichte? Sind wir ehrlich? Ist das in Dänemark wirklich heiß? Oder ist das nur ein Marketing-Gag?
Vielen Dank. Wir machen jetzt einen Radiotrick. Ella Gülden. Sie zeigen mir jetzt mit den Fingern an, wie lang Ihr Text circa grob dauert. Dann brauchen wir nicht drüber reden auf der Bühne, weil das wäre ja wirklich blöd. Okay.
Es muss nicht exakt sein.
Ich sag die Zahl jetzt nicht,
ja,
weil wir wollen ja nicht spoilern.
Ja genau, dann moderieren wir Ihnen jetzt eine schöne Rampe hin. Und zwar möchten wir uns bedanken bei Ihnen fürs Zuhören. Auch an den Bücherständen. Sie können ja noch ein bisschen stöbern.
Es wird ja schon weggepackt. Die größten Schnäppchen macht man ja beim Flohmarkt gemeinhin dann, wenn die Kisten schon, wenn die VerkäuferInnen dann einpacken und sagen, ja, dann nehmen Sie es halt mit. Ich gehe ja immer nach dem Trempelmarkt in Nürnberg durch die Straßen und wühle immer in diesen Kisten, die zurückgelassen wurden. Man findet meistens die besten Sachen dort.
Ja.
Zum Beispiel die Backe vom Karpfen ist ja immer das Beste. War das eine gute Rampe? Ich glaube, es war eine gute Rampe.
Ja, es war ganz gut. Und wenn Sie uns noch nachhören wollen, das Ganze gibt es als Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Einfach
gehen Sie einfach mal auf www.eisenbadmeisendraht.de. Da steht dann eh alles.
Da können Sie auch alle Texte nachlesen, AutorInnenprofile stöbern.
Stalken.
Und uns unverschämte Kommentare unter die Texte drunter schreiben.
Ja, wir kriegen meistens nur namibische Prinzen, die irgendwie Geldkoffer an uns liefern wollen.
Aber
ist ja auch ein alter Gag schon.
Nett.
Vielen Dank an die ganze Bühnenakrobatik hier und an die Leute von der Stadtbücherei Forchheim. Das hat uns sehr gefreut, diese Einladung. Wir haben großen Spaß gehabt, ich zumindest. Weiß nicht, wie es Ihnen ging.
Ja. So. Außerdem wollen wir uns bedanken bei unseren SprecherInnen.
Ensemble könnte man es jetzt
ja fast schon. Ja, muss man wirklich sagen. Heute haben wir es richtig dicke aufgefahren und das bin ich sehr froh drüber.
Ja, da ist ein Applaus auch drin, wenn noch einzelne Hände zur Verfügung stehen. Ja. Wir hatten Ella Gülden, Juli Kling und Yves zu Gast. Ja, kann man auch mal sagen. So, und jetzt haben wir den letzten Text. Während wir hinübergleiten in den Abend. Die Foodtrucks sind schon abgebaut, die Grille sind kalt, frisch vielleicht, und auch wir begeben uns auf den Weg zurück in die traute Heimat, in die Stadt.
Ich lasse jetzt einfach weiter.
In den Smog, nicht wahr? Wo sich Fuchs und Waschbär in den Armen liegen und ein kleines Bierchen noch trinken abends, wenn wir dann wieder. Also dann, Ella Gülden, bitte Ihr Text.
Die HolländerInnen auf Campingplätzen überall in Italien oder in Westfrankreich, in der Lüneburger Heide und an der kroatischen Adria, und die EngländerInnen in ihren Ferienhäusern auf der anderen Seite des Ärmelkanals, wo sie bruchstückhaft Français sprechen und Croissant und Pain au Chocolat reinfressen. Oder an der Nordostsee Fischbrötchen mit Bismarck-Hering, ja, der mit den fünf Bällen spielt. Naja, und selbst die deutschen UrlaubsfreundInnen wollen häufig dorthin, wo das Essen interessant schmeckt, das Gras anders grün ist und die Badegewässer etwas klarer sind oder wärmer oder kälter. oder die Berge höher als in und um Sonneberg in Thüringen. Sonniger ist es aber in Offenburg, Pforzheim, Karlsruhe, Kempten im Allgäu und Freiburg im Breisgau. Dascha, Datsche, Fliegenklatsche, in Schland sind die Erdbeeren auf den Selbstpflückfeldern auch schon reif. Manchmal gibt es neben diesen ein Labyrinth aus Stroh. Und zum Zwetschgendatschi am Sommersonntag die Waldmeisterin im Brause. Kirschkern ausspucken vielleicht manchmal und Himbeeren, Berem besser als Ballermann, Wasserball und Frisbee am Baggerseeufer, Aufblas, Flamingo, Schlauchboot und der Spaß hat kein Sommerloch. Manche oder viele bleiben ja jedenfalls auch zu Hause. Urlaub auf Balkonien, wer kennt's nicht? Terrassien klingt nicht so attraktiv oder vielleicht Wintergartien? Und warten dann darauf, dass sie die Übergangsjacke endlich zum Wintermantel hängen können und die Eiszielerin durchgehend öffnet. Und die kühlschrankkalte Fruchtbowle steht dann bald bereit mit den Ananas- und bananenförmigen Eiswürfeln und Sangria mit dem auch eiskalten Wein und Zimt und an der abwischbar beschichteten Plastiktischdecke hängen diese lila Trauben und grünen Äpfel zum Beschweren, falls ein Sommersturm aufkommt. Fürs extremere Bewegen gibt's auch bereits früher im Jahr die SommerfrischlerInnen, die Anfang Mai schon bei 11 Grad Wassertemperatur ihre jünger als sie gebliebenen Stahlkörper in den Voralpensee getaucht haben, um sich unverbraucht, neu, vital und einfach kühl zu fühlen. PS, Kaltbaden ist ansonsten ja auch das geupdatete, krassere Kneipen für die jüngeren Immunboost-Affinen. Ja, und gar allen geben die gelbe Sau oben im Himmel und der lausachte Sommerwind Auftrieb, um fit zu werden und zu bleiben für die bald lebenslange Lohnarbeit.
Dankeschön. Herr Jona, könnten Sie noch mal die Klinke gangbar machen? Dann kann ich ihn noch abbinden. Ja? Das war Eisenbad und Meißendraht. Vielen Dank fürs Kommen und fürs Bleiben.
Eisenbad und Meißendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meißendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meißendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Coole Literatur.
Nice
interpretiert.
Eisenbart und Meißendraht.
Das Magazin für Eigenart.